Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, ich geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer mal loch, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Wenn ihr diesen Sound hört, dann wisst ihr, sie sind zurück. Nach einer langen Schaffensphase haben sie sich wieder zusammengetan. Das Traumduo kehrt noch einmal für eine Extra-Runde zurück auf die großen Spotify-Antennen. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig im neuen Jahr 2024. Wir beginnen gleich mit einer internationalen Sendung, denn mir zugeschaltet vom anderen Ende der Welt ist Jan Böhmermann.
Ja, hallo Jan. Mir zugeschaltet, muss ich ja sagen, ist Olli Schulz. Er ist in Ostasien und ich befinde mich an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Auch von mir, nach einer langen Schaffensphase, sind wir wieder zurück in der Pause.
Ja, sind wir wieder zurück in der Pause.
Und machen wieder fest und flauschig im Jahr des Handelns 2024. Ich habe lange überlegt, was soll das Motto des Jahres sein? Und ich will direkt mal einsteigen mit, dieses Jahr ist das Jahr des Handelns. Ich habe mir vorgenommen, nicht immer nur zu reden, sondern mal zu machen.
Wird man dich dieses Jahr auch mal auf der Straße sehen bei irgendwelchen Protesten?
Nee, ich meine, also das Handeln bezieht sich eher jetzt eher so auf so Haushaltssachen. Ich habe überlegt, meinen Keller aufzuräumen. Ich muss das Ceranfeld mal sauber machen. Ich habe super viel eingebrannte Milch da oben drauf und das mache ich jetzt alles mal weg. Dieses Jahr wird gehandelt, nicht immer nur am Dreck vorbeigehen, sondern der Dreck wird weggemacht dieses Jahr.
Ach, ich dachte schon, dass du dich irgendwo anders...
Nicht politisch. Ich bin gar nicht mehr politisch. Ich habe das 10 Jahre lang den Leuten erzählt, pass mal auf mit den Nazis, habe ein Buch geschrieben, die ganzen Sachen mal rausgehauen, bei Twitter gelöscht. Das muss doch reichen.
Und jetzt denkst du, jetzt lässt du die anderen das mal machen. Ja, oder vielleicht mal auf der anderen Seite jetzt ein bisschen die Leute angucken.
Ging direkt schon los mit mieser Stimmung. Hast du einen Spiegel? Der Spiegel ist ganz aufgeregt, weil jetzt haben sie rausgefunden, dass man aufpassen muss mit Nazis.
Und jetzt das erste Mal entdeckt.
Ein Artikel
nach jahrelanger Recherche.
Wacht endlich auf. Chefredakteurin Melanie Amann.
Dass es vielleicht sogar bei der CDU Leute geben soll, die damit liebäugeln. Hab ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt, Jan. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Dass es mit der AfD vielleicht gar nicht so schlimm wird, zu kooperieren. Ich habe das Gerücht gehört. Ich weiß nicht, was du
davon am meisten hast. Mitleid habe ich mit den Mitgesellschaftern von Hans im Glück und von Potsalat, weil die mussten aus der Zeitung erfahren, mit wem sie da jahrelang zusammen in irgendwelchen Aufsichtsräten und Gesellschaftsversammlungen saßen, weil es ist so bei Gesellschaftersitzungen, man unterhält sich über gar nichts anderes, sondern nur über das Geschäft, man weiß gar nicht, mit wem man da zusammen ist. Die müssen aus allen Wolken gefallen sein, dass da auf einmal ein Fascho unter ihnen ist, der nebenbei irgendwie 2 Millionen Migranten abschieben will.
Und dann hat der Chef vom Backwerk vielleicht gemerkt, dass da Nazis bei ihm die Brötchen kaufen und das gar kein diverser Brötchenladen ist. Und er vielleicht also sich wundert. Oder vielleicht aber auch, dass da jeder kaufen darf. Da würde ich an seiner Stelle was unternehmen, wenn er, sage ich mal, so ein deutscher Führungskopf sein will, dass er einfach in so einer Hauptbahnhofhalle so sein Backwerk hat und jeder darf da natürlich ein Brötchen holen.
Also unglaublich. Also auch gerade Backwerk, diese liebevolle Manufaktur mit Herz.
Diese Klappen, wo du einfach diese mit Remoulade beschmierten Salamibrötchen eiskalt mit so einer Gurkenscheibe dir selber, und das Geile ist ja self-made, du darfst dir dann selber noch, also hier ist Selbstbedienung, kannst dir selber mit so einer Zange das in die Tüte tun. Das nennt sich sozusagen Event.
Und das ist nicht so, dass Backwerk zum Beispiel, die kleine liebevolle Backmanufaktur von nebenan, dass das kein Laden ist mit einer sozialen Ader. Das wissen viele gar nicht, aber es ist, wenn man ein ungewolltes Kind hat, kann man das einfach auch bei Backwerk in die Klappe reintun. Einfach. Ja. Wo die Croissants Klappe auf, Baby rein, Klappe wieder zu. Das macht Backwerk auch. Und jetzt haben sie ein Fascho.
Kennt ihr diese Hackrollen im Blätterteig? Das, weißt du, wo kommt die eigentlich her? Ach ja, lass uns, bevor wir jetzt uns zu tief gleich in diese Gedanken und diese negative Mindset, müssen wir euch erstmal alle begrüßen.
Hallo.
Was war das für ein Jahr 2023? Ich glaube, wir müssen ein bisschen strukturiert heute anfangen. Worüber wir jetzt nicht 3/4 Stunde reden sollten, nochmal die Weihnachtssendung aufarbeiten mit allem, sondern nur eine Sache sagen, über 2 Millionen.
Genau. Dann, am Ende,
das ist, es entscheidet,
am Ende zählt was? Der, was ja. Hinten rauskommt, ist entscheidend. Ich habe auch meine Tarotkarte komplett vergessen. Ich weiß gar nicht, was mir jetzt blüht, ehrlich gesagt, irgendwas mit einem Löwen und einer Jungfrau, glaube ich. Aber weiß ich nicht.
Hatte, glaube ich, einen Tisch. Was war denn meine Tarotkarte noch? Ich weiß es nicht.
Kam auf jeden Fall gut an. Die Leute lieben Esoterik und das finde ich super, dass da so viel positives Feedback kam.
Genau. Ich habe auch gesagt, lange nicht mehr gehabt. Das hat sich ja auch darin einfach dann geäußert, letztendlich, dass so viele Menschen gespendet haben. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Ich muss auch sagen, Leute, die sich wirklich beschwert haben über unseren Weihnachtszirkus, ey, nimm mir einen geilen Weihnachtszirkus von uns. Also die sind ja alle eigentlich dafür da, dass wir halt am Ende des Jahres uns nochmal abfeiern, versuchen, ein paar Leute einzuladen und Geld für gute Sachen zu spenden. Das ist eigentlich alles, was wir wollen. Und darüber ging es auch nie wirklich hinaus. Das muss man auch mal sagen. Es gab nie das Ding, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eine fette, fette Party, die auch noch Jahre später im Fernsehen nochmal übertragen wird oder ähnliches. Nee, es ist unsere kleine chaotische Feier. Und ich sage mal eine Sache ganz hier vorne weg. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist auch nicht, es ist schon komisch, wenn man das ganze Jahr ins Nichts moderiert, so wie wir das machen. Wir quatschen ja. Und dann sitzen dir diese Leute gegenüber und du guckst sie an und im Augenblick, in dem du auf der Bühne bist, denkst du, ach, das sind also die Leute, die sich das jetzt jedes Jahr anhören, nicht, dass die jetzt schlecht oder sonst was, aber es kommt so eine persönliche Ebene dazu, wo du denkst, ah, okay, und fühlst dich ganz kurz unwohl. Weißt du, was ich meine?
Ja, man fühlt sich kurz unwohl, man denkt dann aber auch, ja, aber irgendwie bin ich ja auch unter Freundinnen und Freunden. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich wurde auch nicht so richtig genervt von den Leuten. Keiner wollte unangenehm
wieder selbst. Du bist auch selber abgehauen.
Ja, du doch auch.
Ja, aber wir sind da unter Freunden und Freunden, das denke ich ja auch, wenn wir beide hier die Sendung machen, dass da draußen nur Freunde und Freundinnen zuhören.
Denkst du jetzt, wenn du jetzt die Sendung moderierst, denkst du an die Leute da draußen oder ist es eher das dann doch eher zu nach innen gerichtete Gespräch untereinander im Kopf?
Das im Laufe des Jahres, beziehungsweise dieses Jahres, wird sich das wieder so sein, dass ich nicht daran denke. Natürlich jetzt bei der allerersten Sendung, nachdem ich eben gerade noch mal ein bisschen Feedback gelesen habe, ich habe nämlich auch mal wieder ein bisschen, soweit es ging, Social Media Pause gemacht. Ich muss ja ab und zu was posten für die neue Platte, aber ansonsten habe ich mich jetzt noch nicht so viel mit dem ganzen Wahnsinn beschäftigt, der so im Internet stattfindet gerade. Aber ich glaube, dass das nicht so schlecht gewesen kann, wenn wir 2 Millionen. Und dann habe ich auch ganz kurz gedacht, als ich es gelesen habe, das waren bestimmt Jans-Fans, die sich da beschweren, weil du hier immer diese moralische Keule in allen rausholst. Das sind bestimmt deine Leute.
Du meinst, über die Tarot-Geschichten haben sich wahnsinnig viele Leute darüber aufgeregt.
Ich denke immer, das sind müssen Jans, meine Leute, die...
Denen ist das egal.
Denen ist das egal.
Ja, aber so ein bisschen, ehrlich gesagt, ich glaube da auch so ein bisschen dran. Und ich hätte aber nicht gedacht, dass das so krass... Also Paulina ist schon ganz schön krass tief drin in dem Tarot-Ding, ne?
Die ist so drin, dass sie vergessen hat zu moderieren und mit dem Publikum auch so ein bisschen interaktiv zu sein, weil die so sehr in ihrer Tarot-Welt drin ist, dass die das richtig ernst nimmt. Nicht, dass die irgendwann noch so echt wegschwebt mit der Kapsel oder ähnlichem, wie Andromeda... Galactica, meine ich.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie da war und das war eben, also Bjarne Mädel,
was für ein Auftritt. Der hat uns alleine nochmal...
25.000 Euro alleine sind nur, als Bjarne Mädel seinen Monolog gehalten hat, an Spenden reingekommen währenddessen und ich glaube, viele Leute haben deswegen auch gespendet, weil Bjarne Mädel so einen tollen Auftritt hingelegt hat. 2.033.080 Euro von 35.631 Spenderinnen und Spendern zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Sendung. Wir haben nämlich gedacht, wir lassen einfach noch ein kleines bisschen weiterlaufen. Wir machen am Mittwoch erst den Sack drauf. Also wir machen, glaube ich, morgen wird
bis die Spenden... Montag, glaube ich.
Also morgen.
Bis morgen. Wenn ihr diese Sendung heute hört, am Sonntag, den 14. Januar, könnt ihr bis Montag, den 15. Januar noch eine kleine Sahnehäubchen oben.
Einfach nochmal, warum Geld schadet nicht. Und ich war wahnsinnig stolz und hätte ehrlich gesagt auch gar nicht gedacht, dass es so viel wird. Also ich war
Ich habe gedacht, es wird weniger als im Jahr vorher.
Habe ich auch gedacht.
Ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Aber wir haben eine sehr solide Fanbasis. Da muss man sich echt bedanken. Wir haben gute Leute da draußen.
Ja, vielen Dank. Also auch egal, wie groß die Spende war, ich habe es auch genau gesehen, einige Leute haben viel gespendet, auch anonym wirklich viel gespendet. Da habe ich mich total gefreut. Aber es gibt auch Leute, die ganz wenig gespendet haben. Jeder Betrag zählt und unsere 4 Spendenziele, die freuen sich alle wahnsinnig. Also das Kinderhospiz Pusteblume hat schon so ein Video online gestellt. Habe ich mich total gefreut. War ich ganz gerührt.
Gedenkstätte Buchenwald hat auch schon einen Text geschrieben, was sie mit dem Geld machen wollen. Habe ich auch gelesen.
Ja, also ganz, ganz vielen Dank nochmal dafür. Jetzt mal ganz im Ernst, bevor wir hier wieder in den Sarkasmus abgleiten und viel zu besprechen haben, weil es ist wirklich einiges auf der Pfanne. Ich bin nämlich tatsächlich... Ja,
vor allem die erste Sache, du bist so ein Nachmacher, ey.
Wieso?
Nach New York fliegen und sich eine gute Zeit machen.
Ja, weil ich dachte, du bist ja hingeflogen und dachte, warum macht Olli immer nur die geilen Sachen? Und ich muss immer arbeiten und immer Vogue.
Vogue. Aggern, Vogue.
Nee, und dann bin ich, ich hab gedacht, Fadi tut sich mal was Gutes und bin schön für 10 Tage jetzt losgeflogen und muss sagen, ich bin jetzt schon ein paar Tage hier in New York City und ich hab's echt vermisst und die Stadt
Wie geht's meiner Stadt?
Die Stadt, die vermisst dich? Also habt ihr. Ja.
Sind noch Spuren in manchen Ecken, Urinspuren.
Es riecht manchmal noch nach Pisse, wo ich denke, das kommt mir bekannt vor, der Geruch.
Aus Ollis Wohnung. Das hat früher bei Schulz und Böhmermann auch immer gerochen auf dem Klo. Das ist doch mein alter Kollege Olli, der hier war.
Die Stadt riecht wirklich nach Pisse und ich habe wahnsinnig viele Ratten gesehen. Ich war vorgestern in Brooklyn, weil ich habe es ja auch zugeschickt. Ich war auf dem Greenwood-Friedhof. Ich wollte unbedingt mal, es haben mir Hörerinnen und Hörer von Fest und Flauschig gezeigt, dass es da auf dem Greenwood-Friedhof, diesem Riesenfriedhof, der auf dem ehemaligen Schlachtfeld des Unabhängigkeitskrieges errichtet ist in Brooklyn, ein Grab gibt mit dem Namen Böhmermann drauf. Und tatsächlich sind das Verwandte von mir. Ganz, ganz Leute, die ausgewandert sind, die auch Böhmermann hießen, aus Bremen-Blumenthal.
Nur dich haben sie nicht mitgenommen damals. Du bist der neue Jimmy Kimmel. Ja. Hätten die dich damals mitgenommen, bist du jetzt der Jimmy Kimmel. Jetzt musst du hier in Deutschland die Show machen.
Ja, und da war ich auf dem Friedhof und das war doch einigermaßen gespenstisch, da läufst du da lang und ist an der Hauptstraße des Friedhofs. Also es ist wirklich nicht irgend so ein Nebending, ein riesiges Grab, wo Böhmermann draufsteht, ohne Ö und ohne H, aber es ist ist verwandt mit mir. Mhm. Und da liegen dann 6 Leute verbuddelt. Und da stand ich dann vor und dachte, okay, ist ja schon irgendwie crazy, wie das dann irgendwie alles wieder zusammenkommt. Die hätten sich bestimmt auch nicht vorgestellt, Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Grab gebaut wurde, dass da irgendwie 120 Jahre später mal ein Typ vorbeikommt, mit dem sie verwandt sind, der sich das anguckt.
So, aber es ist ein mächtiger Grabstein. Ich denke mal, die haben schon was zu sagen gehabt in New York, oder?
Nee, die waren lustigerweise Restaurant- und Clubbesitzer. Die haben...
Na, darüber lief ja das ganze Schwarzgeld damals.
Ja.
Also die hatten schon Macht.
Komm. Nee, George Böhmermann oder Johann Georg Böhmermann, der ist aus Blumenthal ausgewandert, 1834 oder so, 1835 oder 1850. Und dann hat er in New York, in Brooklyn, in der Fulton Street, hat er eine Banquet Hall oder ein Club gehabt namens Ormond Place.
Und wie groß war der Porzellanlöwe im Schaufenster? Das ist immer die wichtige Frage, weil daran weiß man immer, ob die Schutzgeld zahlen müssen oder nicht.
Ich bin tatsächlich dann da hingefahren, weil die Adresse ist auch noch bekannt. Das Geile ist ja, wenn Leute sterben in New York, da gibt es immer dieses Obituary, also in der Zeitung gibt es immer so einen kleinen Text über denjenigen, der gestorben ist und da konnte man einige Informationen draus abziehen, aber leider ist das Haus und der Veranstaltungsort, das gibt es alles nicht mehr. Da ist jetzt ein Skechers, ein komischer Klamottenladen.
Skechers habe ich nie verstanden. Das ist so für junge Leute zwischen 14 und 18, die mal überlegen, mit dem Skaten anzufangen, oder?
Ja, nee, Quatsch, nicht Skechers, es ist Snipes.
Snipes.
Naja, das habe ich auf jeden Fall gemacht und ich war gestern Abend, ich kann so viel erzählen. Ich war gestern Abend im Beacon Theater in der Upper West Side und habe mir ein Live-Stand-Up angeguckt von Jerry Seinfeld. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein riesiger Seinfeld-Fan, also nicht so ein Supermaniac und bin ein kleines bisschen zu jung für Seinfeld, die Serie. Guck natürlich Curb und finde ihn irgendwie ganz okay und war gestern richtig angetan. Das war ganz toll. Ein absoluter Blockbuster-Abend. Der hat 2 Aufführungen gemacht an einem Abend. Also einmal um 9.30 Uhr, ab 21.30 Uhr und einmal um 7 Uhr. Hat also 2 Stand-Ups gemacht bei der späteren und das war echt ein Fehler, weil ich war so mega müde. Muss auch mal sagen, es ist jetzt New Yorker Zeit 5 Uhr noch was. Also ich bin wahnsinnig früh wieder aufgewacht wegen der Zeitverschiebung und das war ein ganz toller Stand-Up. Also wir haben uns vorhin dann so ein bisschen unterhalten, du hast dir diesen David Chappelle diese Sachen angeguckt und Ricky Gervais auch.
Ich bin richtig enttäuscht, kann ich gleich mal, wir haben gerade ein kleines Vorgespräch geführt, aber ihr sollt das ja auch wissen, das neue Dave Chappelle-Programm, also ich war mit den letzten schon nicht mehr so ganz zufrieden, ne? Und das neue ist mir alles zu selbstgerecht und dass der auch nach wirklich 5 Stand-Ups immer noch diesen, was heißt Kampf, aber so mit der Trans-Community wirklich am Anfang gleich wieder einen Gag bringen muss, um auch zu zeigen, der Kampf ist noch nicht vorbei mit euch, so. Und dann redet er in so eine imaginäre, was weiß ich, Feindbild oder so. Und es ist dann auch teilweise witzig, aber ich musste nicht einmal richtig laut auflachen. Bei Ricky Gervais schon mehr, obwohl ich da auch so ein bisschen gedacht hat, ja, ist jetzt auch gerade ein bisschen, der Mann ist jetzt über 60, hat wahnsinnig viel Erfolg. Also was für eine Karriere Ricky Gervais hat, ne? Das muss man wirklich sagen, von The Office an bis jetzt so, ne? Und irgendwann habe ich aber auch jetzt gemerkt, er holt mich nicht mehr so ab. Das liegt bei ihm aber nicht mehr so an seinem politischen Kampf, der ja auch viel macht gegen Woke Culture und so, sondern das ist irgendwie alles sehr gefällig ist und irgendwie denke ich, ihr macht Louis C.K. nach. Deswegen hätte ich mir viel lieber Jerry Seinfeld mal angeguckt, weil den halte ich sowieso generell für so einen schlauen, coolen Typen, der übrigens auch schon, glaube ich, 65 Jahre alt
ist. Ja, er geht auf die 70 zu. Und man merkte dann doch eben die Schule, aus der er kommt und ist alles irgendwie von dem Grad der Aufmerksamkeit, die er so an den Tag legt, um sein Material zusammenzustellen. So würde ich das mal beschreiben. Ein wahnsinnig
spannendes Timing, ne?
Ja, aber er ist so ein wahnsinnig wacher Geist. Du merkst, es ist halt sein Material. Da schreibt niemand irgendwas. Er hat natürlich irgendwie auch Meinungen und eine politische Agenda. Aber das ganze Programm ist im Grunde genommen eine Aneinanderreihung von wirklich coolen, schlauen Alltagsbeobachtungen oder Gedanken, die er sich macht über Kleinigkeiten. So ein bisschen, als wenn du Curb magst, dann wirst du das Stand-Up-Programm auch mögen. Das war wirklich, man saß da und dachte wirklich...
Curb Enthusiasm kommt jetzt die letzte Staffel, hat Larry David gesagt, leider.
Wird ja spekuliert, was passiert am Ende. Also lässt er Larry David sterben, weil er irgendwann dann nicht mehr mitleben konnte, dass die Leute ihn für die Figur halten, die er da spielt.
Er hat so ein Statement auch gemacht, dass er nie Larry David war, was natürlich... gelogen ist. Aber ich fand ja auch die Staffel gerade super. Das ist, glaube ich, schon wieder 3 Staffeln her, wo er versucht hat, eine Seinfeld-Reunion auf die Beine zu stellen mit Jerry Seinfeld. Das war eine ganz mega Staffel, finde ich. Ja, das sind beides, Larry David und Jerry Seinfeld, so Leute mit so einem feinen New Yorker Humor, der immer schlau auch gegen alle möglichen Sachen ist, aber immer auf so eine, finde ich, sehr kluge Art und Weise.
Ja.
Und auch nie auf so eine verbissene, verbitterte Art und Weise. So, ne?
Ja, und er hat die Leute auch total embraced. Natürlich war es ein rappelvolles Publikum, also ganz komplett voll. Also die Show begann um 9.30 Uhr und ich saß auf meinem Platz erst um kurz vor 10. Da lief war noch der Warm-Upper da, der so mittelmäßig war, aber es hat so lange gedauert, bis alle Leute drin waren, und als da alle saßen, das brauchte auch wirklich diese halbe Stunde Vorlauf, kam er erst auf die Bühne, auch völlig unspektakulär, ohne großes Tamtam, der war einfach da und alle waren so, da ist er ja. Und es war wirklich ein richtig toller, schlauer, schöner Abend. Hat mich total gefreut, dass ich es gemacht habe. Weil ich war eigentlich gar nicht so ein Fan und dachte mir so eher, ich kaufe mir eine Karte, weil ich ihn einmal live gesehen haben möchte.
Ach, hätte ich auch gerne mir nochmal live angeguckt. Ich mag Jerry Seinfeld gerne. Ich fand auch dieses Comedian in Cars Getting Coffee immer ganz nett zum Gucken abends vom Schlafen gehen. Habe ich mir alle Folgen, glaube ich, angeguckt.
Ja, also ist auf jeden Fall ein Beispiel für jemanden, der das mit dem Altern ganz gut hinbekommt und der nicht daran verzweifelt und nicht irgendwie versucht, den Lauf der Dinge aufzuhalten und dann irgendwie so misanthropisch wird, sondern der ist einfach immer misanthropisch schon gewesen.
Ja, aber auch ein positiver Misanthrop, wenn man das so sagen kann. Irgendwas hat er bringt einen ja zu lachen und seine Beobachtung und so wirklich gut. Und wenn ihr mal irgendwann zu Hause krank seid, wieder mehrere Tage im Bett verbringen müsst, dann fangt einfach mal mit Seinfeld an. Das habe ich auch vor ein paar Jahren gemacht. Die ersten 2, 3 Staffeln sind wirklich noch ein bisschen trocken, aber also das Ende hin und so, das ist wirklich sensationell. Auf YouTube gibt es tatsächlich so Videos, The Last Episode of Seinfeld, wo so Leute in New York in der Straße so stehen geblieben. Das wurde so auf öffentlichen Screens und so damals gezeigt, weil das eine unglaublich, also sondern das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was für ein Erfolg diese Serie. Wie viele Millionen Menschen.
Ja, das hast du auch gemerkt. Es war ein Heimspiel für ihn und die Leute haben ihn natürlich total gefeiert. Und er war ganz entspannt, zum Beispiel mit Handys. Es sind wirklich Leute aufgestanden, die standen und haben aus dem Publikum das Blitzlicht ihres Handys angemacht und haben ihn dann so von 50 Meter Entfernung fotografiert. Und er hat das alles über sich ergehen lassen, hat ein paar Witze drüber gemacht und es war wirklich sehr entspannt. Also, nee, war echt ein schöner Abend und das mit dem Eindruck sitze ich jetzt hier gerade. Es ist draußen, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Ich schaue mal nach rechts, da gucke ich aus dem Fenster und schaue über die Stadt. Es ist alles noch, die Stadt, die niemals schläft, ist gelogen, es schlafen alle draußen.
Aber fällt dir nicht auch auf, dass sich doch auch seit Corona eine Ruhe in New York gelegt hat, die man vielleicht meiner Erinnerung nach, als ich vor Corona da war, so nicht kannte unbedingt. Also es ist schon eine gemäßigtere Atmosphäre in New York.
Also in Manhattan, würde ich sagen, es ist alles so wahnsinnig teuer, dass alle Leute, die laut sind, sowieso nicht mehr hier sind. Das ist so wahnsinnig teuer, wahnsinnig teuer.
Dem Einsamen ist die Stille nah, wenn er das Laute nicht bezahlen kann. Weiß nicht, schöner Satz, ne? Sag mal ganz kurz, wie ist die Marihuana-Situation in New York? Also als ich da war, wurde ein jeder erkannt, ja einfach so ein Schwall entgegen.
Es ist überall, stinkt's nach Bobel. Es ist überall am Stinken und es gibt auch morgens so kleine Schlangen vor diesen wenigen Ausgabestellen. Es ist so ein bisschen... aber andererseits auch, ich hatte auch vorher immer hier schon nach Hasch gerochen in New York, ne, aber da war es noch nicht legal.
Nee, aber ich finde, es hat doch nochmal extra zugenommen und dass jeder Späti jetzt, glaube ich, der Gras verkauft. Hier in Berlin ist es noch CBD-Gras oder ganz leichtes LSD. Das geht hier so in Berlin, mit dem Auge zugedrückt. Aber da in New York sind die ja schon ein bisschen weiter.
Ja, so ein kleines bisschen. So, wir sind bei Fest und Flausche. Wir sagen erstmal hallo, willkommen bei Spotify im Jahr 2024 und wir müssen über so ein paar Sachen...
Wir kommen gerade aus dem Winterschlaf, ja, das muss man auch sagen.
Wir haben beide uns so ein bisschen, wir haben uns nicht mal ein frohes neues Jahr gegenseitig gewünscht, weil wir so raus waren aus der Bubble. Ne?
Doch, haben wir.
Ja, aber nicht um am 1.1. um 4 Uhr morgens, sondern irgendwann entspannt.
Ist auch, ich bin gerade, ich muss sagen, das war letztes Jahr noch ein anstrengendes Jahr. Ich bin ein bisschen zusammengefallen und ich arbeite mir auch gerade noch eine, ich arbeite heraus aus meinem Körper noch eine Erkältung. Deswegen klinge ich so nasal. Seit ein paar Tagen bin ich ein bisschen erkältet. Das nervt mich total. Jetzt habe ich mir überlegt, wie ich diesen Winter gut überbringe. Jetzt darf ich dir mal eine Frage stellen, ja, eine Gamer-Frage.
Mhm, gerne. Ja, ich bin ja der Gamer von uns beiden.
GTA 4 oder GTA 5?
GTA 5.
Wirklich?
Ja.
Ja, also GTA 4 also ist viel düsterer.
Ich finde GTA 4 also, ist natürlich, also GTA 4, ich hab mir eine Konsole gekauft und das Spiel und hab mir geschworen, ich mache das erst auf, wenn ich mein erstes, ich habe ein Buch mal geschrieben, ein Witzebuch vor vielen Jahren und das war mein Incentive, ich mache das erst auf und spiele das erst, wenn das Buch fertig ist. Es hat ewig gedauert, die lag super unausgepackt, die PlayStation mit dem Spiel da und ich habe mich so drauf gefreut und als es dann fertig war, habe ich das wirklich wochenlang gezockt und allen Leuten gezeigt, wie krass das ist, weil es ist ja in New York GTA 4.
Ja, ja, genau. Ja, es ist, ja.
Aber GTA 5, es ist einfach natürlich die geilere Grafik, die bessere Welt und man kann noch ein bisschen mehr machen.
Die irgendwie. Grafik ist geiler, aber ich finde diese abgründige Welt und auch diese Geschichte im vierten Teil so geil. Und ich sag dir jetzt Folgendes. Mhm. Es hat mich erwischt, Jan. Vor 3-4 Wochen kam der Trailer raus, der die Gamer-Welt nochmal. Und ich habe auch diesen Impact, da war ich wirklich beeindruckt. Da siehst du, was für eine Macht also Videospiele haben. Ne? Es wird der erste Teaser gezeigt, natürlich durch so einen Leak, weil jemand was veröffentlicht hat, obwohl es nicht geplant war, von GTA 6. Nach 10 Jahren kommt der sechste Teil, wahrscheinlich 2025, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und es sollte eigentlich noch gar kein Trailer rauskommen. Die mussten aber von Rockstar, so heißt die Firma, die diese Spiele herstellt, schnell handeln und haben den GTA 6-Trailer oder die ersten Ausschnitte raus. Das Internet ist explodiert. Leute haben Schnappatmung bekommen. Viele, es ist eine Religion für viele Leute. Gehört zu, ich glaube, Top 5 Videospielen aller Zeiten. Unschlagbar. Wenn man das mal gespielt hat, versteht man das auch. Hat einfach verschiedene Ebenen, verschiedene Stimmungen und kann Sachen, die du Gefühle in dir hervorzeugen, die habe ich selber alles eine Zeit lang nicht so gesehen, aber mehr als im Film. Und dann habe ich jetzt letzte Woche bei eBay, weil ich habe keine PlayStation mehr, mir eine PlayStation 3 geholt. Mhm. Weil mit der PlayStation 3 kannst du ja auch noch hier für 50 Euro um die Ecke, kannst du dir ja auch noch GTA 4 spielen. Ja. Und die neue PlayStation kriegt man nicht irgendwie gerade. Also ich weiß nicht, wo ich sie kriegen soll, beziehungsweise man kriegt sie, muss dann aber sich, glaube ich, noch immer so bittstellermäßig anstellen. Habe ich mir eine Dreier gekauft und habe die letzten Tage GTA 4 gespielt und es ist auch nach 10 Jahren immer noch sensationell.
Es ist ein richtig gutes Spiel und wenn man es lange spielt und danach eine Runde Auto fährt, denkt man, ja, einmal kurz über den Gehweg, warum nicht?
Einmal über den Gehweg, oh, dem hau ich jetzt mal in die Fresse. Ich park mal hier kurz rechts, steig mal aus, hau dir mal voll das Ding.
Ey, und es gibt mittlerweile auch Spiele, die für eine jüngere Generation geeignet sind. Also GTA 4, 5, das ist alles ab 18. Also das würde ich. Ja,
das müssen wir sagen, aber wir sind auch ein Erwachsenen-Podcast.
Ja, manchmal. Aber es gibt, wenn ihr Kinder habt, es gibt ein wirklich gutes Spiel auf der Switch, das heißt Lego City Undercover. Und das ist im Grunde genommen GTA für Kinder, aber mit Lego-Steinen. Das ist mega geil. Auch eine offene Welt, man kann auch mit Autos rumfahren. Und das ist wirklich richtig krass. Lego City Undercover ist voll das geile Spiel.
Also hab ich auch schon gehört, dass das gut sein soll. Ich weigere mich immer Lego.
Es ist mega geil.
Zu unterstützen.
Es ist mega, es ist nicht so ganz so konsistent, weil einige Sachen sind aus Lego, aber dann einige Bäume sind nicht aus Lego und so. Das macht mich immer ein bisschen wahnsinnig, weil ich mir denke, ey, wenn ihr schon eine Lego-Welt baut, dann macht doch alles aus Lego. Was soll der Scheiß? Warum ist das Gelände jetzt nicht aus Lego? Macht doch alles aus Lego, Mann. Aber es geht irgendwie, keine Ahnung, warum es nicht geht. Aber du kannst da auch rumfahren, wie bei GTA. Lego City Undercover. Ich sag dir das.
Gut.
Damit wärmst du deine Kinder auf für eine erfolgreiche Karriere bei GTA. Wirklich?
Und das ist wichtig, dass man das schon mal vorarbeitet. Weil keiner will einen Loser in der Familie haben, der nichts drauf hat bei GTA. Ganz ehrlich, keiner will das. Wenn du dann den anderen Eltern erklärst, ja, er ist noch nicht so gut in GTA. Er braucht halt noch ein bisschen länger.
Oh, dann rufen die Lehrer wieder an. Warum ist ihr Kind in GTA so schlecht? Und so, ja, wir haben.
Der hat heute im Matheunterricht GTA gespielt, heimlich. Und dann habe ich mal raufgeguckt. Der ist nicht weit gekommen.
Das ist. Der läuft immer nur rum, der macht
keine zur Nachhilfe. Mein Sohn muss zur Nachhilfe in GTA. Der hat GTA-Probleme, wirklich. Das ist auch jetzt, das haben die auch jetzt, wir haben ihn ja Psychologen mal untersuchen lassen. Aber irgendwie kriegt er das mit dem Keyboard, dass er das irgendwie nicht hinkriegt. Jetzt haben wir versucht, auf Joystick umzubauen, weil er das mit
mir. Ah, ich hatte das auch. Also meine Kleine, die wollte niemanden totschießen und hat dann keinen Bock gehabt, auf die Leute einzuschlagen. Und ich wusste gar nicht, was ich da machen soll.
Ja, wir haben dann erstmal eine Minecraft, Minecraft geschickt
und darf. Langsam ranführen an Minecraft. So ein scheiß Spiel, Alter, Minecraft, Mann. an.
Es fand ich auch immer scheiße.
Fand ich immer, die Grafik fickt mich an, Alter. Ganz ehrlich, ja, ich weiß, es ist eine offene Welt, mega krass, was man da machen kann. Ja, aber Mann, die Grafik, Alter.
Wenn es mich optisch nicht anspricht, ne?
Ja.
Da kann auch die Welt noch so schön sein. Das ist wie unsere Welt, in der wir leben. Wenn sie mich optisch nicht anspricht,
genau,
dann kann sie noch so schön sein.
Deswegen sind wir zwei Podcast-Macher nämlich geworden, weil uns das besonders wichtig ist. Aber bei Minecraft ist das wirklich so. Ich mache doch nicht 35 Jahre Computerentwicklung mit, um dann irgendwie im Jahr 2020 ein Spiel mit einer Grafik von 1995 zu spielen. Dafür habe ich einfach zu viel Scheiße gefressen, grafikmäßig, Alter. Ich habe so viel Scheiße gesehen, ey. Ganz ehrlich.
Ich habe Minecraft nie richtig gespielt. Immer schon, wenn ich die Grafik gesehen habe, gedacht, oh Gott, und das soll jetzt so geil sein? Das überzeugt mich ja gar nicht.
Oh, es werden viele Leute, hey Jan, hey Olli, wir sind ein Minecraft-Verein und Minecraft ist eine Lebenseinstellung. Es ist gar kein Spiel, nur...
Wir haben euch schon mal zum Zugang gemacht. Kommt doch mal rein. Nächsten Mittwoch ist wieder Session bei uns und dann treffen wir uns wieder und spielen 48 Stunden ohne zu schlafen.
Ja, wusstet ihr, dass die Minecraft-Community, das ist super, alles Antifaschisten sind und so. Und es sind super coole, nette Leute und das sind alles.
Was ich aber glaube bei GTA 4 ist, dass das ein 6, dass der Rockstar, ich weiß nicht, aber ich würde das schon eher dem linken Spektrum, wenn man so diese Spiele sich anguckt, so zuordnen. Und ich glaube, GTA 6 wird eine Abrechnung mit Florida werden, weil es spielt ja in Florida.
Mit der Produktionsfirma oder dem Land?
Mit dem, also
mit Land, beidem.
Also mit beidem, genau. Nee, ich glaube, es wird eine Abrechnung mit Florida und mit diesem ganzen System, dass ja viele Amerikaner nur noch denken, Florida ist der einzige freie Staat, in dem man auch sagen kann, was man will. Als ich in New York war, habe ich Leute getroffen, die mir erzählt haben, dass Leute, die 40 Jahre in New York gelebt haben, eigentlich auch dem linken Spektrum zuzuordnen sind, irgendwann einen Rappel bekommen haben nach Corona und alle nach Florida gegangen sind, weil man dann da ja noch sagen kann, was man will. Es ist eine verrückte Welt. Auch, also Florida ist, glaube ich, jedenfalls in GTA, da wird der Fokus draufgelegt. Kann interessant werden.
Ja, ich bin sehr gespannt. GTA 4 übrigens, wer war da derjenige, wenn man in den Stand-Up-Club geht in GTA 4 und sich den Stand-Up anguckt, wer war da derjenige? Na, wer war's?
Das weiß ich gar nicht.
Der Name fiel auch schon, das war Ricky Gervais. Der war damals der absolut heißeste Scheiß und alle waren so, boah, bleh. Und wenn du in den Comedy-Club gehst bei GTA 4, dann ist da Ricky Gervais, ich fass es nicht. Und inzwischen alle so, ja, Alter, oh, Ricky Gervais. Ist auch fett geworden. Gemacht, irgendwie. Ricky Gervais, ja, naja.
Der hat so viel Geld, der kann jetzt sich auch zurück.
Der soll mal die Fresse halten. Dem denke ich immer, wie wäre das wohl anders gelaufen, wenn er eine Familie bekommen hätte. Ich meine, na klar, man weiß nicht, woran das liegt.
Kann
ich
sagen, weißt du was? Er hat sich für mich einfach mit dieser Golden Globe-Nummer, das ist für dich der unsterbliche Move, den er damals gemacht hat, als er wirklich über 3-4 Jahre und Hollywood das immer wieder zugelassen hat, dass er da alle Schauspieler und Schauspielerinnen beleidigt. Hollywood so, das war wirklich also der absolute Ritterschlag. Das war wirklich eine absolute Meisterleistung. Das hat ihn für mich unsterblich gemacht. Das gucke ich mir manchmal sogar noch an, seine Golden Globe-Ansagen, weil die einfach grandios waren.
Ja.
Ist aber auch schon wieder 8 Jahre her.
Ja, ja, eben. So, Olli.
Kann ich noch eine Sache hier, bevor wir nur über New York reden?
Ja, dann, natürlich gerne. Es gibt auch so viel in Deutschland. Wir müssen Hans im Glück.
Wir haben seit 3 Tagen in Berlin Blitzeis.
Oh.
Das ist besser als Blitzkriegen, natürlich. Aber wir haben wirklich seit 3 Tagen Blitzeis in Berlin. Und ich habe mich in den letzten 3 Tagen mindestens 5-mal auf die Fresse gelegt. Und das ist, und es wird nicht gestreut. Und heute Morgen bin ich wieder, als ich mit Juri, selbst Juri hat sich aufs Maul gelegt. Mhm. Wir haben so einen ganz schmierigen Film auf der Straße. Der geht nicht weg. Die Streudienste kommen nicht hinterher. Was habe ich heute Morgen gemacht? Bin in den Keller gegangen, hab den schwarzen großen Eimer genommen, der eigentlich für den Hausmeister zurückgelegt wird, damit er das Granit dann irgendwie hier, diese Steinchen verteilen
Salz
kann.
Salz darf und man ja nicht. Salz darf man ja nicht.
Salz darf man nicht mehr. Und wer ist heute Morgen mit den Granitbrocken hier, mit den Steinbrocken, einmal die Straße hoch und runter gelaufen und hat dafür gesorgt, dass die Bürger von Berlin nicht ausrutschen?
Volks-Olli
Schulz. Es war leider aber 9.15 Uhr, keiner hat richtig hingeguckt. Ich habe es extra langsam gemacht, weißt du? Es extra hier nochmal.
Es ging hier nicht in erster Linie darum, dass die Leute nicht ausrutschen, sondern du wolltest zeigen, wie sehr du carest für die Berliner.
Und dann habe ich auch immer laut gesagt, Juri, wir müssen hier nochmal streuen, komm hier nochmal, damit hier die Bürger der Stadt nicht hinfallen. Und hab so mit weiten, ausufernden Armgesten das Granit hier über die...
Ich hätte da eine Idee. Man müsste sowas erfinden für einen Laubbläser, so einen Aufsatz, wo man das Granit reintut. Dann wird es noch begleitet von einem unglaublichen Gedröhne. Weißt du, dass
und
man
Martinshorn auf dem Kopf, damit alle sehen in der Stadt.
Oh,
guck mal.
Oh, ich habe versucht, meinen Kindern, also den vielen Kindern, die überall in Deutschland verteilen, die aus meinem Samen sich gebildet haben, habe ich zusammengerufen.
Samenbömi, ne?
Ja, die habe ich zusammengerufen an Weihnachten und gesagt, pass mal auf, Fadi, heute gibt's keine Geschenke. Setzt euch mal alle hin, alle 10. Und heute erzählt euch Fadi mal was, wo du gerade Martinshorn sagst. Ich habe mir vorgenommen, den ganzen Kindern in der ganzen versammelten Runde mit ihren treuen, doofen Augen zu erklären, was der Doppler-Effekt ist und warum das, wenn Martinshorn Auto an einem vorbeifährt, warum das nö, nö, macht, weißt du? Dass es erst so laut ist und dann macht nö, und dann wollte ich den Kindern an Weihnachten den Doppler-Effekt erklären statt Geschenke.
Hat alle mega Bock drauf,
statt
ne?
Geschenke. Und ich fange an zu erklären, und glaubst du, dass es irgendeinen interessiert hat, dass Fadi jetzt mal an Weihnachten so, den Doppler-Effekt erklären möchte?
Ich schreibe mir manchmal in mein Handy so Stories rein, die ich meinen Kindern im späteren Verlauf der Woche noch erklären will. Und wenn ich denke, wenn mal wieder 5 Minuten Totenstille am Tisch ist und du musst mit einer geilen Story rüberkommen und dann tut einem das so weh, man darf es aber nicht mehr zeigen, wenn kein Interesse auf der anderen Seite besteht. Das ist fast so schlimm wie damals, als ich dann so Songs rausgesucht habe, wenn die Leute wieder in die WG kamen und ich sage, ey Leute, hört euch mal die Songs an, das ist richtig geil und ich nicht genug Feedback drauf bekommen habe. Deswegen packe ich jetzt auch nochmal einen Song auf die Fidi und Bumsi-Liste. Mhm. Es ist nämlich wieder fest und flauschig. Wir sind zurück. Und auch ihr habt die Möglichkeit, bei uns wieder geile Musik abzugreifen. Und zwar möchte ich von DeLacy und Valley Boy den Song God is a Giver auf die Fidi und Bumsi Playlist packen. Wir fangen mal ganz ruhig an mit einem Song, höre ich irgendwie jeden Tag momentan. God is a Giver von DeLacy und Valley Boy. God is a
Giver, I wanna ride him all night long.
Den Song packe ich auf die Fidi und Bumsi-Liste. Hast du nicht auch noch?
Ich habe auch einen Song. Ich möchte einen Song von einem jungen deutschen Indie-Singer-Songwriter auf die Playlist packen. Und zwar handelt es sich um den Künstler Oliver Schulz. Ich habe nicht ganz verstanden, wie seine komische Release-Strategie ist, weil es plätschert irgendwie alle 3 Tage ein neuer Song raus. Wo ich mir denke, ist das jetzt modern? Warum? Wie früher gab es eine Single, da hat man sich 3 Monate auf das Album gefreut. Aber der neue Song ist so gut, dass ich da mal drüber hinwegsehen möchte. Falsch erzählt heißt der Song. Ist von Olli Schulz.
Ich finde ihn auch ganz gut. Ich muss dazu sagen, dass das die neue Strategie ist von der Plattenfirma. Bei der letzten Platte hat dieser Oliver Schulz nämlich keinen Song vor der Platte veröffentlicht. Mhm. Und alle kompakt hat auch keine Sau interessiert. So haben die Leute wenigstens die Möglichkeit, schon mal die Songs zu hören. Das Anstrengendste wäre gewesen, zu jedem Song ein Video zu machen. Hätte ich mir gewünscht, ey, irgendjemand hätte zu meinem Song Silvester, der ein bisschen persönlich ist, ein KI-Video gemacht. Und ich habe das auch dann weitergeteilt und die Meinungen sind darauf sehr gemischt. Ich selber fand es auch ein bisschen gruselig, auch ein bisschen touchy, aber ich bin noch nicht so richtig. Trotzdem vielen lieben Dank an Paul Arne, heißt er, glaube ich, der das gemacht hat. Hat sich viel Mühe dabei gegeben, aber KI ist auch so spooky. Auf alle Fälle macht man das heute so, Jan. Man packt alle paar Wochen einen Song rauf und dann kommt der Rest der Platte am 9.2. raus. Ist trotzdem immer noch eine gute Platte. Auch der Rest der Songs ist sehr gut.
Ja, und ich möchte noch einen zweiten Song auf die Liste packen, weil wir werden heute noch über das Jahr reden. Es steht uns ja einiges bevor. Ich habe also für mich festgestellt, dass oder für mir vorgenommen, das wird das Jahr des Handelns, was auch immer das bedeutet. Das wird dann im Laufe des Jahres mit Sinn gefüllt. Und ich möchte gerne den Song Linksradikale von der Band Egotronic auf die Fidi und Bumsi Playlist tun. Auch anlässlich des nicht so schönen Ereignisses, dass der Frontmann Thorsten Burkhardt verstorben ist an Krebs nach einer langen Krankheit. Am 30. Dezember, also hat nicht mal das neue Jahr 2024 erleben dürfen. Aber um so ein bisschen programmatisch ein paar Flöcke einzuschlagen, ist er vielleicht genau der Richtige. Und dieser Song ist wirklich super. Und wir hören uns gleich wieder bei Fest und Flauschig nach einer kleinen Pause. Ich mache mir jetzt mal in der Kaffeemaschine hier immer. Ich wohne übrigens, falls du dich fragst, wo ich wohne, ich habe mir ein Townhouse in Soho gekauft. Einfach.
Also Gated Community.
Nee, es ist ein kleines Townhouse und ich nutze es, also ich habe es privat gekauft, aber ich vermiete es als Geschäftsstelle für meine Firma. Das ist ein steuerlicher Trick. Ich kann mein Finanzamt in Deutschland, weil die checken das nicht, kann ich denen sagen, hier, das ist vermietet, aber das ist in Wirklichkeit vermietet, also angemietet von meiner eigenen Firma.
1000 legale Schwanztricks, Finanztricks mit Jan Böhmermann.
Genau, und also das Townhouse ist super, weil ich überlege, mich hier politisch ein bisschen mehr einzubringen im Superwahljahr 2024 in Amerika. Weil ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner Firma hier dieses Land noch bereichern könnte, auch mit meiner Lebenseinstellung, mit meiner politischen Philosophie, weißt du? Dass ich mich vielleicht
Wenn Trump jetzt nochmal Präsident wird, dann glaube ich echt, jeder kann es machen.
Alter, es ist wirklich, du machst den Fernseher an. Ah, lass uns da gleich drüber sprechen. Wir machen eine kleine Pause, chillen kurz die Basis. Ihr hört euch jetzt bitte alle Songs, die wir gerade auf die Liste gepackt haben, einmal an. Gerne auch alle zweimal. Am meisten wäre mir das wichtig bei Falsch erzählt von Olli Schulz und bei Linksradikale von Egotronic. Ja. Und dann sind wir gleich, gleich sind wir wieder da bei Fest und Flauschig. Heute ist übrigens der 14. Januar und wir sind sowas von brandheiß und super frisch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Vor wenigen Stunden haben wir diesen Podcast erst aufgenommen.
Genau, ihr hört unseren Atem noch in eurem Ohr. Wir hauchen euch ins Ohr. Und gleich noch 20 legale Tricks, wie die Vorhaut wieder glänzt wie mit 18. Das alles hier bei Fest und Flauschig.
Bis gleich zurück bei Spotify.
bist du denn noch Marihuana mit Hauptbier trinken?
Ja, ich glaube, darauf wird es bei mir auch hinauflaufen. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen.
Ja, hey, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, die erste Sendung in diesem Jahr. Heute ist der 14. Januar 2024. Wir sind immer noch bei Spotify. Olli ist in Deutschland, ich bin in New York City. This is an international show, but this is how you know us. So kennt ihr uns, so sind wir eben, ne?
Ich finde, wir haben schon ganz, also dafür, dass es die erste Sendung ist, nachdem wir jetzt wieder ein bisschen Pause gemacht haben, fühle ich mich schon ganz wohl wieder mit dir. Obwohl ich erkältet bin und vorgestern und gestern Interviewtage hatte,
wollte ich auch nochmal kurz sagen.
Das erste Mal seit Jahren. Wann hast denn du das letzte Mal ein Interview gegeben?
Tatsächlich ist es auch erst 2 Tage her, weil wir auch nächste Woche Freitag unsere Animationsfolge haben.
Stimmt, da hab ich Grundgesetz der Tiere.
Das Grundgesetz der Tiere und zusammen mit Miguel Robitzky, ein Partner, also wir haben zu zweit es gemacht, weil Miguel hat sich ja die Zeichnungen ausgedacht und ich habe von mir ist das Buch und die Idee.
19.01. kommt das.
Ja, genau. Oder? Aber fang du an, du hast Interviewtag jetzt mehr, glaube ich. Ich habe 3 Interviews nur gegeben und du hast wahrscheinlich mehr gemacht.
Ja, ne? Mir ist auch gefallen, ich habe seit Jahren, was auch mit unserem Podcast zusammenhängt, ich denke, wenn man 2-mal die Woche ins Mikro redet und das eine große Menge an Leuten hört, dann muss man nicht noch Interviews geben, um noch mehr zu erzählen.
Genau.
Und das hat mich daran echt gehindert in den letzten Jahren, weil ich denke, was soll ich denn noch erzählen? Wir quatschen ja hier schon. Was will man den Leuten noch mehr auf die Nerven gehen? Ist natürlich für eine Plattenfirma ziemlich kontraproduktiv, wenn die ich sage, wieso, ich habe ja schon einen Podcast, ich rede da, ja Olli, aber wir müssen auch ein bisschen Werbung für die Platte machen und ich, jetzt ohne mich hier klein zu machen, ich beschränke mich aufs Nötigste, weil ich denke, die Platte ist ein Statement und man muss den Leuten nicht damit auf die Nerven.
Ich spreche durch meine Kunst.
Naja, und dann habe ich aber, das erste Interview war mit der Zeit vor 2 Tagen und die Journalistin, die mich interviewt hat, die war halt so gut und so, also ich habe gleich zu der so, weil ich auch so lange kenne, wir haben uns getroffen im Café, ich setze mich hin und wir haben sofort einen Flow, weil ich denke, geil, jemand interessiert sich für meine Musik, nicht so wie Böhmi, der immer nur so einen Satz zulässt.
On.
Ach Quatsch, Spaß beiseite. Aber rede mit ihr und es ist ein super Interview. Dann schickt sie mir heute Morgen das Interview zu und ich lese und denke, das ist viel zu persönlich, darfst du nicht rausbringen. Und das ist dann halt so, dass man nicht mehr geübt ist und ich muss jetzt 3 Sachen rausnehmen aus dem Interview, weil die einfach zu persönlich sind oder Leute das beurteilen würden. Und das mache ich eigentlich gar nicht gerne, weil ich habe frei von der Leber weg geredet und es war auch ein gutes Interview. Dann habe ich noch eins gehabt mit der Galore und Visions. Das war 2-mal der gleiche Typ. Die müssen einsparen an Journalisten.
Hat er dann 2 Interviews geführt mit dir oder wie hat er das gemacht?
Ja, er hat an einem Tag Galore und meinte, wir sehen uns ja morgen nochmal wieder für die Visions. Ne? Ich so, ach so, das ist ja alles ein Geklüngel oder was. War aber sehr nett. Ganz liebe Grüße. Hat auch wirklich 2 verschiedene Interviews gemacht.
Was? Warum macht das nicht an einem Termin? Hä?
Glaube ich, fürs psychologisch für den Kick, weil wir 2 Zoom-Termine hatten. Wir haben
so.
2 verschiedenen Tagen 2 Interviews naja, gut, gemacht.
Bei Zoom geht das ja, aber wenn man sich dann 2-mal treffen muss mit dem gleichen Journalisten für 2 Zeitungen, so, hä?
Mach du doch ja, aber er hat 2-mal, das Galore ist ja was anderes als Visions wiederum. Visions ist ja mehr Musik und Galore hat so, da ging es vor allem um die Beziehung zwischen uns beiden im Galore. Habe ich natürlich groß und breit, wie wir das eben halt so machen.
Mach ich auch mal. Das sind meine Lieblingsinterviews, wenn man gefragt wird, eigentlich nur über andere Leute und dann erzähle ich immer alles, was ich im Kopf habe zu den anderen Leuten. Das ist ganz wichtig. So macht man sich beliebt auch in der Medienbranche, wenn man einfach alles immer erzählt, was man über andere Leute weiß. Man weiß ziemlich viel über andere Leute, Alter.
Und man weiß ziemlich viel über andere Leute. Das ist so wie Dieter Bohlen damals mit seinem Buch Nichts als die Wahrheit.
Genau.
Weißt du, als er damit angefangen hat, das könnte man nochmal, das wird irgendjemand, der nichts mehr zu verlieren hat, wird das später auch nochmal wieder machen. Dieses jetzt lasse ich alles raus, was passiert ist.
Naja, was ich sagen wollte,
ich kann mir vorstellen, ich bin aus Interviewtraining ein bisschen raus und nächste Woche habe ich noch die Taz, da muss man aufpassen, was man sagt.
Oh ja, die sind links und gefährlich, ne?
Links und gefährlich, genau. Nee, freue ich mich drauf. Und Stern hat auch noch ein Interview angekündigt. Noch 2 Interviews. Wo ist die Grenze? Wo muss Olli Schulz, der unbedarfte Olli Schulz, aufpassen? Also Familie ist ja klar. Ich lerne ja von dem Besten hier, Jan. Ich lerne von dem, der immer genau, wenn es zu persönlich wird, abdriftet in irgendwelche ironischen Geschichten. Und da frage ich mich, bin ich zu offenherzig? Da hau ich zu viel raus?
Also
muss ich mehr aufpassen?
Das Ding ist ein bisschen anderer Mensch als ich. Ich finde das ganz gut, das Berufliche und das Private zu trennen, weil das, was alles, was bei laufenden Kameras oder angeschalteten Mikrofonen stattfindet, ist halt mein Beruf und alles andere ist mein Privatleben. Und ich finde das ganz gut, dass man, auch wenn man so einen öffentlichen Beruf hat, trotzdem noch ein Privatleben hat. Das ist wichtig für Mental Health. Und du bist da aber nicht das, so.
Ich habe ein richtig fettes Privatleben.
Ich weiß.
Dann bin ich da raus. Und dann versuche ich mich, dass du so eine Journalistin oder so ein Journalist, hol mich hier raus. Sind da die Zwischentöne eigentlich in meinen Antworten?
Nein, ich finde zum Beispiel, du erzählst gerne mal was Privates, was wirklich eins zu eins auch privat ist und was man dir auch abnimmt. Bei mir, meine in Anführungsstrichen öffentliche Figur ist so undurchlässig, dass keiner genau weiß, ob es stimmt oder nicht. Deswegen kann ich es mir auch gleich sparen, so offen zu sein. Meine Taktik ist eher, die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, die stecke ich in meiner Kunst in so eine Flaschenpost und hoffe, dass die eines Tages gefunden werden. Das ist so meine Strategie. Und du kannst
Ich bin meinen Songs nicht eh anders, Jan. Ich schreibe das in meine Songs.
Aber dein neues Album, sorry mal ganz kurz, das ist im Grunde genommen, ist es ein Tagebuch eigentlich. Da muss es auch nicht sonderlich verschlüsselt, wenn ich das mal als Freund mal sagen darf.
So. Ich darf das nicht auf einen Song sehen. Es kommen ganz viele verkopfte Songs sind da auch noch drauf. Die können wir aber nicht als Single vorher auskoppeln, weil das die Leute überfordern wird.
Ach so, mit Schachtelsätzen und sowas hat die Plattenfirma gesagt, Olli, keine Schachtelsätze, keine gesunden Schachtelsätze, bitte.
Die Leute werden immer blöder da draußen. Ach so. Wirklich. Du musst einfache Sätze.
Nee, aber ich finde du kannst das ganz gut und bei dir passt das irgendwie. Und wenn ich persönlich werde, dann wird's mir direkt politisch. Die versuchen auch in meinem Gespräch auch mit ganz undankbar, auch weil Miguel mit dabei war. Und dann hat der Journalist von der Süddeutschen Zeitung, es war ganz nett und ein schönes Interview und so, aber fing dann Sachen an zu fragen, die mit Miguel gar nichts zu tun hatten. Und dann war mir es auch ein bisschen unangenehm, dann in Miguels Anwesenheit irgendwie über Erdogan noch zu reden. Ja, aber ist das, wollen wir nicht über Sachen reden, wegen denen wir hier sind? Ich weiß, ich habe viele Fragen und so, aber
bei dir stelle ich mir das immer schlimm vor, weil du gibst ja auch super selten Interviews und dann wollen die alles das aufarbeiten, was in den letzten Jahren an Skandalen
oder Sachen sind. Was haben Sie sich mit dem und dem gedacht, Herr Wübermann?
Wie reagieren Sie auf die Anschuldigung?
Ja, das ist alles. Und es kommt, und das Krasse ist, das Neue ist, es gibt auch Sachen, wo ich wahnsinnig gerne drüber reden würde, aber wo es aus verschiedenen Gründen nicht so schlau ist, das zu erzählen. Das ist eine neue Kategorie seit letztem Jahr, seit dieser Ibiza-Geschichte, wo ich dann denke, ja, du hast ja auch was, ja, ich würde es gerne auf, das spare ich mir für meine Memoiren auf. Eines Tages schreibe ich Memoiren. Es muss nur, das Ego muss noch größer werden als meine Scham und mein Selbsthass und dann wird es eines Tages, kommt das alles, kommen die ganzen Geschichten alle raus.
Ja, aber das ist tatsächlich über die Jahre so passiert, natürlich auch, dass man hier ein paar Sachen droppt und dann wird das in billig Online-Magazin oder so nochmal zweitverwertet oder ähnliches, dass man leider bei gewissen Sachen damit aufgehört hat, darüber hier zu reden. Ja. Das ist ja schade. Aber vielleicht machen wir irgendwann nochmal so hier
Darknet-mäßig. Die letzte Ausgabe bei Spotify, wenn wir das letzte Mal, keine Ahnung, in 10, 15 Jahren, ich war übrigens gestern früh, interessiert dich vielleicht auch als mein Businesspartner, ich war in der Spotify-Zentrale im Headquarter.
Da war ich ja nicht, als ich in New York war. Wie ist es denn da, wenn man da reinkommt? Wird man da mit einem großen Hallo empfangen oder denken alle, was will der Spinner hier?
Nein, also ich bin jedes Mal, wenn ich hier bin, ich einmal da, einfach weil ich, I want to stay in touch.
Der Chef kommt. Chef aus Deutschland kommt.
Erstmal liebe Grüße und so. Hallo Spotify Executives, die das jetzt hören around the world. Aber man muss wirklich mal sagen, ne? Alles, was an Podcasts existiert, ist an quasi nach dem Eben, also wie im Grunde genommen, wie als Gott die Frauen erschaffen hat, aus der Rippe von Adam, ist im Grunde genommen, alles, was an Podcasts existiert bei Spotify, ist aus der Rippe, die sie uns rausgekauft haben, aus unseren hohlen Oberkörpern. Ja, weil wir waren der erste Podcast und ich wirklich, wenn ich da ankomme, es ist niemand mehr da aus der ersten Stunde. Alle Executives sind einmal durchgewechselt worden, mehrmals sogar schon. Und jedes Mal ist ein neues Set an Leuten, die verantwortlich sind für uns da. Wo ich aber immer derjenige bin, der am längsten bei Spotify ist.
Ich bin länger als ihr alle. Erste Ansage, wenn du ins Büro gehst. Pass mal auf, ihr Scheißer! Ich bin schon viel länger dabei als jeder von euch hier. Da habt ihr noch mit der Konsole gespielt zu Hause.
Auch auf Deutsch.
Auf Deutsch natürlich.
Und wir haben da bei Spotify alle so grüne Bluetooth in ihr Sachen im Ohr. Dann müssen sie erstmal so 3 Sekunden warten, bis die künstliche Intelligenz ihn übersetzt hat, was ich gerade gesagt habe.
Dann kommt eine große Reaktion.
Genau, aber das war wirklich so ein bisschen so. Ich habe mich mit der Podcast-Chefin getroffen und die ist wirklich wahnsinnig nett. Und schlau und intelligent wie eigentlich alle bei Spotify. Also es ist ein ganz toller Laden, darf ich nichts Schlechtes drüber sagen. Also kann ich schon, aber darf ich nicht. Nee, und dann versuche ich mal so bescheiden durchscheinen zu lassen, dass sie im Grunde genommen alles nur uns beiden zu verdanken haben.
Ja, und ehrlich gesagt, haben sie wirklich, weil wir haben das Game ins Trudeln gebracht. Nein, und zweitens, ja, wir haben das Game ins Trudeln gebracht. Und zweitens, es ist meiner Meinung nach, kennst du in Hamburg den Beatlesplatz mit einer großen Freiheit?
Ja, kenn ich.
So ein kleiner, muss ja nicht so groß sein wie der Beatlesplatz, aber der kleine Fest- und Flauschplatz vorm Eingang bei Spotify, wo wir beide mit Kopfhörern so als Figuren stehen, würde ich nicht schlecht finden.
Ja.
Das Problem ist, es ist keiner mehr da aus der Zeit, der das...
Nee, genau.
Der sich dafür stark macht.
Also ist so ein bisschen so, glaube ich, wenn neue Leute bei Spotify reinkommen, die dann so durch den Katalog durchgehen und sich dann fest und flauschig anhören, das ist, dass wir inzwischen so auch sonderbar sind. Wir machen ja nicht mal so Instagram-Sachen. Wir sind ja auch kein moderner Podcast.
Ne? Also als wir die erste Sendung bei Spotify hatten, da war Daniel Eck noch ein faules Ei.
Echt jetzt? Der Einzige, der seit Jahren irgendwie merkwürdigerweise mit dabei ist, ist Daniel von, der deutsche Daniel, German Daniel,
der deutsche Daniel. Ey, stell dir mal irgendwann vor, der deutsche Daniel ist Daniel Eck. Und er hat hier nur so, wie bei Wallraff, weißt du, hat's uns nicht gesagt, wie bei Wallraff, wenn er sich so verkleidet, um die Leute zu checken.
Macht wie Tom Cruise am Ende von Mission Impossible und die Gummi, and I'm, by the way, wenn wir dann rausgeschmissen werden, weil wir irgendwie, keine Ahnung, nicht woke genug sind oder zu woke, je nachdem, wie sich das politisch entwickelt.
Eins von beiden auf alle Fälle.
Genau. Dann sagt er, passt mal auf, Leute. Und zum Schluss, die ganze Zeit, I was Daniel Egg. Ich bin, und dann spricht er auf einmal auf Schwedisch.
Und Daniel Nickelodeon gibt's gar nicht. Den gibt es gar nicht. Das war eine Fantasiefigur, die von Daniel Egg ins Leben gerufen wurde, um die deutschen Mitarbeiter auszuchecken. Das ist alles Daniel Egg. Und dann fällt auf einmal auf, dass in Frankreich, in Spanien, überall arbeitet ein Daniel. Er war sich nämlich zu faul, den Vornamen zu ändern. Und es ist eigentlich alles Daniel Egg. Der fliegt immer nur von Stützpunkt zu Stützpunkt, verkleidet als Daniel Nickelodeon und macht dann hier die Nummer.
Also, naja, ich war auf jeden Fall in der Zentrale. Ich musste lachen, weil das Nickelodeon kam sehr von Herzen.
Weil Nickelodeon ist ja ein guter Sender, ne?
Ja, ich war auf jeden Fall da, es war komplett leer, es sind, glaube ich, alle entlassen worden, inzwischen arbeiten da nur künstliche Intelligenzen bei Spotify. Nee, es war ein Freitag, als ich da war, gestern, und da ist immer, freitags ist immer wenig los im Spotify-Headquarter, und ich bin ja nicht nur Spotify-Lizenzgeber, also wir sind ja nicht mal festangestellt, sondern wir sind Lizenzgeber, ich bin auch seit langer Zeit Spotify-Shareholder. Ich habe mir eine Aktie gekauft von Spotify.
Und du hast dafür gesorgt, dass Cher nicht ihre Songs runternimmt von Spotify. Shareholder. Cher wollte auch Spotify verlassen und seitdem bist du der Shareholder.
Nein, ich habe eine Aktie gekauft von Spotify und habe dann immer, wenn wir dann über geschäftliche Sachen gesprochen haben, ja, ich weiß, Fest und Flauschig ist ein teures Ding und so, kostet viel Geld und Nerven auch viel. Als Shareholder finde ich das nicht so gut, aber als Künstler muss ich Ihnen sagen, also Fest und Flauschig ist weiterhin ein absolutes Brett und ein Anker im deutschen Entertainment-Business und das ist auf jeden Fall wichtig für Spotify, und wenn es Fest und Flauschig nicht mehr gibt, dann kann Spotify einpacken. Und das hat sie mir auch abgekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja auch so.
Ja. Ja. Ich habe mir schon gedacht, du kommst ins Büro, sagst einmal, hey everybody, I'm Jan from Germany, we doing the show in Fest und Flauschig. Und dann stehst du da, kriegst einen Kaffeebecher und alle arbeiten so weiter. Und du stehst so 5 Minuten im Raum und sagst, okay, I have to go now. I'm out.
Kennst du das, wenn er manchmal so der Cringe überfällt, die Scham über Sachen, die vor Jahren mal passiert sind, und dann holt es einen wie so eine Welle ein, wie so ein Tsunami. Und man erinnert sich dann daran, wie peinlich eine Situation war vor ganz langer Zeit.
Na klar, kann ich das.
Es ist wahnsinnig unangenehm. Ich habe das, wenn ich durch New York laufe, weil ich, vor vielen Jahren habe ich immer versucht, Kontakt aufzunehmen zu Leuten, die sowas machen wie ich beruflich, und habe die dann immer angeschrieben und habe gesagt, hey, I'm Jan and I have a small TV show in Germany and do you want to meet up for a coffee? And nobody ever answered. Und dann laufe ich hier durch und denke dann so, oh Gott, ja stimmt, das habe ich auch mal gemacht, oh Gott. Oder ich habe mal Farin Urlaub von den Ärzten einen Brief geschrieben, weil ich den so toll fand als Teenager, nie geantwortet. Und als ich dann Farin das erste Mal gesehen habe, konnte ich mich gar nicht
mehr konzentrieren. Oh Gott, der Brief, mein Gott, hoffentlich hat er nie gelesen.
Oh Gott, oh Gott, er hat ihn natürlich nie gelesen. Bei Harald Schmidt auch. Ich habe auch mal als Teenager einen Brief geschrieben. Oh Gott, das ist peinlich, Alter. Oh.
Ich habe, glaube ich, nie jemandem einen Brief geschrieben, weil ich nicht so gut schreiben konnte. Sorry, ich hatte Spätzünder. Ich will es auch gar nicht über Legasthenie. Also ich habe echt erst spät damit. Also ich war ein Spätzünder in vielen Sachen. Dass ich so, ich hätte sowas gemacht, hätte ich den Mut und die Motivation gehabt. Ich war damals schon so schlecht motiviert. Einfach
um meine Mutter hat früher immer gesagt, wir hatten so eine Kinderseite im Weserkurier. Robby, die gibt's, glaube ich, immer noch. Weiß ich nicht, ob sie noch gibt. Aber im Weserkurier eine Kinderseite, da konnte man man als Kind immer Bilder hinschicken. Und ich glaube, zwischen 1981 oder 1983 und 1987 bestanden 50% der Bilder auf der Weserkurier Kinderseite von Robbie von mir. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, unter Pseudonym Sachen hinzuschicken, weil ich das so geil fand, morgens in die Zeitung zu gucken und da waren meine Bilder. Also das, also zur WM 1986 creepy, zum Beispiel.
Auch unangenehm.
Ja, aber dann hat Robbie mir auch immer geantwortet. Das war immer wohl ein festangestellter Redakteur mit so einer vereinfachten Ausgangsschrift. Der hat dann immer die Botschaft von Robbie jeden Tag da reingeschrieben. Und Robbie hat mir auch geantwortet. Also ich stand in Korrespondenz mit Robbie über Jahre.
Das ist schön.
War eine Robbe. Und ich habe die Bilder, meine Mutter hat mir letztens so eine Mappe geschenkt, hat sie alles ausgeschnitten, total süß, das poste ich mal bei Instagram. Also wirklich auch echt sweete Sachen.
Mit den ganzen Fotos und so?
Nein, es waren keine Fotos. Fotos
war nicht dabei.
Nein, okay, man konnte Bilder malen zu aktuellen Sachen, die man im Weserkurier gelesen hat oder von seinen Eltern vorgelesen bekommen hat. Weserkurier ist die Zeitung in Bremen, die meine Eltern früher immer gelesen hatten. Das war ganz wichtig. Morgens, Vater immer auf dem Weg zur Schicht, erstmal die Waffe.
Ist das die Mopo aus Bremen, Weserkurier?
Nee, Mopo ist ja Boulevard eher. Hamburger Abendblatt eher. So Weserkurier ist eher sowas wie Kölner Stadtanzeiger. Also wirklich eine seriöse, coole Zeitung und die hat auch echt, ich war immer noch eine ganz gute Zeitung.
Ganz liebe Grüße in der Redaktion vom Weserkurier.
Deswegen war ich immer so stolz darauf, dass ich eines Tages dann angefangen habe zu arbeiten bei der Lokalausgabe der Lokalzeitung. Es gab dann nämlich so Untersegmente für jeden Stadtteil und der für Fegesack hieß die Norddeutsche. Völlig größenwahnsinnig, als wäre das sowas wie die Süddeutsche, nur für Norddeutschland. Aber es war eigentlich nur für Brake, Bremen-Nord, Elsfleth und bis zur Wesermündung. Und weiter durften die nicht berichten. Dann kam irgendwie schon eine Ferner Anzeige oder so.
Ja, aber das sind die goldenen Zeiten. Ich habe auch noch so Zeitungsausschnitte. Das können wir als nächstes mal machen, Jan. Ja, wir haben ja schon mal unsere Fernsehauftritte, unsere ersten Zeitungsauftritte.
Das ist eine sehr gute Idee.
Da habe ich auch so eine Sache. Das können wir auch mal so Collagen machen und nächstes Mal zeigen. Ich muss noch eine Sache zum Älterwerden erzählen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich über das Älterwerden rede, denken Leute, ey, der hat voll Probleme mit dem Älterwerden. Nee, es sind nur Beobachtungen, die ich gerne mit Leuten teilen möchte, die noch jünger sind. Meine Tochter, die ist im Teenageralter, wollte, hier, jetzt kommt eine persönliche Geschichte, ins Game State Berlin. Das ist eine Spielhalle, die so wie in Stranger Things aufgebaut ist. Nur so Arcade-Spiele. Es gibt da hier alles, kannst du machen, vom Basketball werfen mit Mario Kart in vier Leute gegeneinander. Die ganzen geilen Spiele. War ein großer Hype, als sie eröffnet wurde. Und dann wollte ich da nicht hingehen, weil ich habe so Influencer gesehen. Hey, ihr müsst hierher kommen, hier gibt's die coolen Spiele. Eine Spielhalle wie Stranger Things. Muss aber ganz ehrlich sagen, mich hat's auch gereizt. Also habe ich zu meiner Tochter gesagt, wollen wir da nicht mal hinfahren? Und sie hat natürlich gesagt, weil sie auch Stranger Things mit mir guckt. Natürlich, Alter, fahren wir sofort hin. Alter, hat sie nicht gesagt. Und dann kurz bevor wir losgefahren sind, fragt sie, ob ihre beiden besten Freundinnen noch mitkommen dürfen. Oh. Und ich schon so, oh. Und natürlich, in der Position meiner Tochter, ist es viel geiler, mit den beiden besten Freundinnen in der Spielhalle zu sein, als mit mir. Ich war aber mega genervt und dachte, wir machen jetzt Vater-Tochter-Aktion, spielen hier. So eine Erinnerung, die später, wenn du alt bist, ich war mit meinem Papa in der Spielhalle und so. Ich baue da wieder so eine Erinnerung in ihrem Kopf auf, habe ich gedacht. Und dann kommen aber diese beiden super netten Freundinnen von ihr mit. Wir gehen in die Spielhalle, die kaufen sich so Karten, da muss man sich so eine Karte zum Aufladen kaufen. Ist ganz geil gemacht. Sieht wirklich aus so ein bisschen wie in Stranger Things. Und ich stehe und gehe zum ersten Gerät, bleibe stehen auf dem Weg, drehe mich um und sehe, dass ich der einzige Mann über 1,90 bin in einem Raum voller Teenager, die voller Freude spielen. Alle anderen Eltern haben sich aus diesem Raum rausgezogen. Ein paar gibt es, die dann noch da dabei stehen und ich merke in dem Augenblick, ich könnte jetzt hier so cool papamäßig tun. Ja, ich spiele ja mit meiner Tochter irgendwie diese Spiele, wir haben ja mega Spaß, aber es wäre nur mir zuliebe schön gewesen. Weißt du, was ich meine? Weil sie war schon mit den beiden, die ist auch schon, sie guckt mich an und sagt, alles klar dann, wir melden uns, wenn wir hier durch sind. Und es war einfach das Zeichen, dass ich diese Spielhalle zu verlassen hatte.
Was hast du dann gemacht? Dann, draußen rauchen?
Und bin nämlich im Potsdamer Platz, nee, ich rauch nicht mehr, Jan. Echt? Und dann bin ich im Potsdamer Platz, immer der Einkaufspassage, da gibt es so ein neues Ding, wo 22 Restaurants in einer Halle sind, so wie damals bei Essen und Trinken, internationale Küche. Eigentlich eine schöne Idee, alle Läden schon so schlecht besucht, dass ich weiß, in 2 Jahren fangen die ersten Imbisse da, da gibt es alles afrikanisches Essen, also es ist wirklich syrisches Essen, Burger, Mexikaner, ist ganz cool eigentlich. So eine große Hall für Touris so ein bisschen, aber man kann gut essen. Und dann saß ich da alleine und hab mich da hingesetzt und hab einen Burger gegessen und hab da eine Stunde gesessen. Und dann kam ein besoffenes Pärchen von irgendeinem Konzert. Sie setzt sich neben mich, erkennt mich und sagt, Olli Schulz hier mitten in der Halle oder was? Und fängt an, mich voll zu quatschen. Ich bin mega genervt. Find's auch ein bisschen ungeil, alleine rumzusitzen in so einer Hall.
Handy ist schon wahrscheinlich alle gewesen oder nur so wenig Akku, dass man denkt, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit drauf gucken.
Handy nur noch 15%. Chronisches Problem bei mir. Du brauchtest das Handy aber noch für später, um ein Taxi zu bestellen und zurückzukommen, wie es halt so ist. Und dann fängt diese Frau besoffen an. Ich bin zum ersten Mal in Berlin, mich in dieser Halle voll zu quatschen. Von den Nebentischen gucken schon die Leute, wer ist denn diese Frau? Und dann kommt irgendwann ihr Typ, der weiter hinten das so beobachtet hat. Die hatten mich wohl so entdeckt da. Kommt auch auf mich zu. Ich denke, ein Glück, der rafft das jetzt, dass seine Frau mega unangenehm ist und will sie wegholen. Kommt an den Tisch und brüllt super laut: Nun lach doch mal, Olli Schulz, kann doch nicht wahr sein. Und warum trinkst du Sprite? Aber auch so aggressiv witzig, dachte so diesen Ton. Alle Leute gucken. Und bin ich einfach aufgestanden, bin in die Spielhalle gegangen. Noch nicht mal geredet mit ihnen. Es war eine wahnsinnig unangenehme Situation. Und die Story hat jetzt auch keine Pointe. Ich wollte es nur erzählen, dass es so Momente gibt in dieser Welt, da hast du nichts mehr zu suchen. Das war in dieser Spielhalle so. Und anschließend war ich da halt am Potsdamer Platz und hab aber bei Burgerturm einen sehr guten Burger gegessen. Falls ihr mal da am Potsdamer Platz seid, Burgerturm, sehr solider Burger.
Du bist politisch ein bisschen fitter als ich, weil du bist ja zurzeit in Deutschland. Ich bin ja raus, komplett raus aus dem deutschen politischen Game. Kann ich, wenn ich zurück bin in Deutschland, dann irgendwann nächste Woche, kann ich noch zu Hans im Glück gehen und zu Backwerk oder ist das nicht?
Hans im Glück?
Kann ich das noch machen oder war das auch schon vorher irgendwie scheiße? War immer so ein Laden wie Peter...
Ganz ehrlich, war immer schon scheiße.
Wie Peter Pane und so, alle nervt mich auch.
Das war immer alles scheiße mit ihren Bambusstäben, die sie da drin haben. Und der Burger ist jetzt wirklich auch austauschbar. Die Konkurrenz ist schon lange dran vorbeigezogen. Weil die sich zu viel mit der AfD aufgehalten haben, sind die Burger schlecht geworden. Während alle anderen fangen, progressive, geile Burger zu machen, die für jeden sind. Und nicht nur für irgendwelche Nazi-Karte.
Ich muss...
Wisst ihr, Geld ist aber auch so verlogen. Wenn ihr wirklich hier Leute aus diesem Land rauswerfen wollt, ne, dann müsst ihr auch anfangen mit euren geilen Konzept Müllermilch oder hier Backwerk nur noch für Deutsche zu machen. Dann können wir mal gucken, wie lange die Läden noch laufen.
Also bei Müllermilch zum Beispiel, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der einigermaßen Ehre hat, sich Müllermilch Ayran kaufen würde. Also der nicht komplett durchkartoffelt ist. Kennst du Müllermilch Ayran, Alter? Das ist das Allerschlimmste.
Ja, das ist billig Ayran. Das ist genauso wie die Aioli von Fritz Cola, die nachgemachte Aioli, meine ich. Das ist Aiola, Anjoli.
Die Fritz Cola Aioli sind
nur so eine Null. Aniola. Die so. Haben eine Aniola, diese Ananasbrause mit Spülmittel gestreckt.
Wir reden in regelmäßigen Abständen über Aioli.
Und immer schickt mir das einer und sagt, Olli, guck mal hier, Fritz hat Aioli neu gemacht. Das hat nichts damit zu tun, Mann. Die Originalrezeptur ist mit dem Sterben der Familie, die es gegründet hat, wahrscheinlich auch in das Grab eingeflossen. Also ist vorbei.
Ja, wir haben mal so einen Kasten, da habe ich dann zugeschickt bekommen von der irgendwie echten Aioli. Und das war aber nicht Fritz, das war eine andere. Wir hatten auch die ananasförmigen Flaschen und so. Hat aber auch nicht geschmeckt. Fand ich das nicht war so geil. Aber,
ich schwöre dir, das Originale mit dieser... Das war
mit Fruchtfleisch unten drin. Ist egal. Ey, ich sag deswegen Hans im Glück, weil wir müssen ganz kurz noch darüber reden. Ich weiß nicht, falls ihr unterm Stein lebt und es nicht mitbekommen habt, eine Riesenrecherche von Korrektiv, die wirklich echt spannend ist, die rumgeteilt wurde ohne Ende und auf einmal wachen alle auf. Und ich habe mich diese Woche... Also ich war gefühlsmäßig hin und her gerissen zwischen, ich mache jetzt Poster eigentlich nichts anderes als I told you so, I told you so. Ich laufe seit Jahrzehnten rum und sage, Leute.
Und ist aber auch zu Rechthaberisch, bringt ja nichts
genau,
zu
der Lage. Ja, wollte ich gerade sagen, es bringt ja nichts, aber ich konnte mich da nicht zurückhalten, als dann irgendwie der Spiegel anfing, auch so zwei Tage später, nachdem sie erstmal die Recherche der Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen durchstiegen haben, gemerkt haben, ah ja, okay, vielleicht könnten wir ja auch mal so ein kleines bisschen, nachdem sie irgendwie auch wirklich das letzte Jahr sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben und ein weirdes, halbpatriotistisches, naja, abschieben müssen wir es ja doch irgendwie Titelblatt nach dem anderen veröffentlicht haben. Jetzt der Spiegel da so ordentlich Gas gegeben hat und dann so wacht endlich auf. Und dann erinnere ich mich noch an die Geburtstagsfeier von Matthias Matusek, wo irgendwie die Hälfte der Belegschaft ehemalige Spiegelredakteure waren, die da mit den gleichen Leuten am Buffet gestanden haben, die jetzt da in irgendeinem Landhaus in Potsdam am See mit Martin S. Punkt und irgendwelchen
Faschos.
Das ist fünf Jahre her, Mann. Das ist fünf Jahre her.
Aber wie du gerade schon richtig sagtest, ehemalige Spiegelredakteure.
Nee, damals, das waren der Matusek ehemalig, da waren noch aktive Spiegelredakteure, damals Jan Fleischhauer noch ordentlicher Fokus-Kolumnist und nicht irgendwie so abgehalfterter Online-Kolumnist, da waren schon noch echt respektable Leute dabei, die sich auch mega aufgeregt haben, als wir das in der Sendung exponiert haben, so nach dem Motto, ey, guck mal, wer da mit Faschos zusammensteht, ja, aber wir sind ja nur privat, die gleichen Ausreden, die jetzt auch kommen und jetzt auf einmal sagen alle, ja, jetzt müssen wir was tun und jetzt, was machen wir denn jetzt und so und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir im Postfach, hey Jan, ich will mich jetzt engagieren. Was machen wir denn? Hilfe? Was machen wir denn jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen? Ey Leute, es gibt in jeder Stadt gibt es antifaschistische Organisationen. Es gibt Gruppen, die sich politisch engagieren. Es müssen nicht unbedingt Parteien sein. Und Antifaschismus, auch das mal eben ganz kurz, das hat nichts mit politischer Einstellung zu tun. Du kannst konservativ sein, in der katholischen Kirche engagiert
und trotzdem sagen, Antifaschismus bedeutet nämlich für viele Leute gleich, ja, du musst einen aktiven Kampf gegen den Staat führen und du musst in der Bauwagengruppe wohnen und das machen. Nein, heißt es nicht. Antifaschismus heißt einfach nur, dass du gegen Faschismus bist.
Dass du gegen Faschismus bist.
Du kannst wirklich, wie gesagt, konservativ sein. Du kannst auch Slime-Scheiße finden oder irgendeine Linkspunk. Du musst nur auf alle Fälle eine Sache dir im Klaren sein. Das ist einfach ein Aufschwung gerade an Nazis ist. Und natürlich wird es immer wieder, weil die Zeit sich geändert hat. Die haben keine kurzen Haare mehr. Das ist nicht mehr Springerstiefel und sonst was. Es ist eine neue moderne Welt. Und auch in einer neuen modernen Welt gibt es neue moderne Scheiß-Nazis. Und gegen die gilt es einfach immer zu stehen. Ganz ehrlich. Und das hat nichts mit, wenn man Antifaschismus sagt, denken Leute, du musst gleich zum Schwarzen Block gehören. Nein, musst du nicht.
Also
du
ist
musst
eine Option. Dich nur gegen Nazis ist eine Option. Und man kann ja, wenn einmal nicht erkannt wird.
Ja, aber wenn man da im Schwarzen Block ist, sagt man das auch nicht. Gibt keinen, der den Schwarzen Block, der es professionell betreibt und sagt, ich bin übrigens Teil des Schwarzen Blocks. Das muss man auch mal kurz. Ja,
also wer sich auf jeden Fall engagieren möchte, es gibt wahnsinnig viele Organisationen, die das teilweise seit Jahrzehnten machen und die sich total freuen, wenn sich Menschen engagieren und beteiligen gegen Faschismus. Und wie Olli gerade schon völlig richtig sagt, Nazis sind nicht irgendwelche Leute mit Springerstiefeln, das sind die freundlichen Leute von nebenan. Und Nationalsozialismus ist deswegen so schrecklich ausgeufert in Deutschland, weil Leute mitgemacht haben, die nicht aussehen wie Nazis, sondern dass irgendwann Leute gedacht haben, ja, wieso, warum denn einfach mal nicht? Und wenn ich zum Beispiel ich habe letzte Woche damit
noch... Darf ich nochmal eine Sache auch dazu sagen, was mich halt immer nervt, weil wenn Leute dann immer sagen, ich glaube, irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Kurt Krömer war, hat dann auch nochmal einen Post gemacht und das mit 33 verglichen und dann empören sich die Leute, jetzt hör mal auf, mit 33 hat das jetzt hier gar nichts zu tun. Nein, weil wir auch in einer anderen Zeit leben und wahrscheinlich werden keine KZs hier aufgebaut, aber wahrscheinlich werden hier Menschen rausgebracht und wahrscheinlich werden hier Sachen passieren, die du nicht haben willst in diesem Land. Und dass das so langsam so alles so reinsickert und auch so eine Akzeptanz bei vielen Leuten aus Verbitterung oder so. Und natürlich liefert die andere Seite der Politik, die großen Volksparteien, viel Scheiße. Es ist alles immer noch kein Grund, zur AfD zu gehen. Es ist immer noch kein Grund, zu denken, ja, lass ich die jetzt mal wählen oder ähnliches. Das sind alles bequeme Gedanken, die dich davon abhalten, wirklich eine Haltung gegen Sachen zu behalten. So, ne?
Also diese Diskussion, die man immer wieder führt jetzt zur Zeit, ja, sollte man die AfD verbieten? Oder, ja, also wenn man jetzt anfangen würde, die AfD zu verbieten, was macht das? Macht die nur größer. Wir haben jetzt die letzten 10 Jahre nichts dagegen getan. Die AfD zu verbieten, war keine Option. Und wo ist sie jetzt? Bei 30% in Ostdeutschland. Vielleicht mal einfach Paradigmenwechsel. Einfach mal überlegen, ob das nicht vielleicht was wäre, den Prozess anzustoßen, das Verfahren anzustoßen. Ja, aber die NPD, das hat ja damals, das war so eine Blamage, weil das hat nicht funktioniert. Ja, und wo ist die fucking NPD heute, du Monk, Alter?
Lang nichts mehr gehört.
Ja, lang nichts mehr gehört von der NPD. Nein, natürlich muss man mit allen Mitteln, mit allen demokratischen Mitteln was gegen die AfD machen. Und ich finde, nicht nur stehen gegen Faschismus, sondern auch gerne mal einen Schritt nach vorne machen und sich nicht nur persönlich einsetzen, sondern einfach mal Nein sagen und eben ins Handeln kommen. Das ist schon sehr hilfreich. Und diese ganzen komischen Betroffenheitsposts und auch sowas zu sagen wie, ja, die AfD, wie dumm muss man sein? Sie wollen die Leute abschieben, die ihren Großeltern die Asche abwischen, weil ohne die Menschen mit Migrationshintergrund allein das Anfangen von Bewerten von Menschen, nachdem wie nützlich sie sind für die in Anführungsstrichen deutsche Gesellschaft, allein das ist schon ein Gedanke, da reibt sich die AfD die Hände. Du kannst in Deutschland bleiben, ob du nützlich bist oder nicht, wenn du einen deutschen Pass hast oder auch wenn du keinen deutschen Pass hast, kommst du hier rein und du bist genauso viel wert wie jemand, der seit 80 Generationen hier lebt. Und das in Frage zu stellen, das zur Disposition zu stellen und daraus eine Verhandlungsposition zu machen, das ist das, was die AfD macht. Und sie tut es mit Worten, die nicht so klingen, als wären sie gefährlich. Und das ist das Gefährliche daran. Und ich finde...
Ja, weißt du, was ich glaube, wenn ich dazu noch sagen darf, auch ich glaube ganz groß, dass jetzt erst so eine Reaktion kommen endlich und Leute aufwachen, ne, liegt auch daran an unserer deutschen Bequemlichkeit und dass wir im reichen Land sind und dass wir in den letzten 20, 30 Jahren, in meiner Zeit, in der ich Politik beobachte, sei es als Jugendlicher, sonst was, gab es die DVU, es gab die Republikaner, es gab die NPD, die haben es alle zu einer gewissen Prozentzahl bei den Wahlen geschafft, sind dann meistens an sich selber gescheitert und man hat dann gedacht, ach, das wird mit der AfD genauso passieren. Ist es aber nicht passiert, weil wir in anderen Zeiten leben, weil es wirtschaftliche Faktoren gibt, weil viele Leute verbittert sind, weil sich auch nicht genug gekümmert wird von den anderen Parteien. Das alles ist jetzt gerade ein bisschen komplizierter. Und natürlich ist die AfD eine Weiterentwicklung dieser ganzen anderen Parteien, die ich gerade aufgezählt habe. erzählt hat, weil die natürlich nicht nochmal die gleichen Fehler machen wollen, aber sie werden größer und ihr unterstützt sie, indem ihr einfach auch sagt, ja, muss jetzt passieren, Protest wählen oder ähnliches. Nein, wie gesagt, es ist ein ganz einfacher Satz, es sind nicht alles Nazis bei der AfD, aber alle Nazis sind bei der AfD. Und das ist halt das, was nicht aufhören wird, ne? Wenn man sich dagegen nicht wehrt und eine Haltung gegen hat. Und vielleicht ist das jetzt ein wichtiges Zeichen. Ich hoffe, dass das nicht gleich wieder versickert in einer Woche und Leute sagen, ja, jetzt lassen wir erstmal wieder gucken und so, ne?
Naja, es ist eben so wahnsinnig bequem, das klein zu spielen und zu sagen, es ist schon, wird schon nichts passieren, aber man kann sich...
Kann ich mir selber mich auch nicht von frei machen, dass ich vor ein paar Jahren noch anders drüber gedacht habe.
Man kann sich nicht hinstellen und hoffen, dass jemand anders es für einen erledigt. Es gibt keine Institution in Deutschland, obviously not, die verhindert, dass Faschisten an die Macht kommen und die Faschisten, vor denen alle Angst haben und die nicht verglichen werden sollen mit den Faschisten von heute, weil das war was ganz anderes, sind auch an die Macht gekommen durch demokratische Prozesse. Die haben sich an die Macht wählen lassen, weil die Leute irgendwann gedacht haben, naja gut, bevor ich jetzt irgendwas anderes wähle. Und wenn du so ein publizistisches One-Trick-Pony bist, was immer wieder diese alte Leier von linksgrün versifft und Vogue und das ist das wahre Problem. Und ja, natürlich ist es schlimm, dass 2 Millionen Menschen irgendwie von Nazis abgeschoben werden sollen, obwohl sie einen deutschen Pass haben und dass irgendwie Leute darüber fantasieren, Konzentrationslager zu bauen für Leute, die anderer Meinung sind. Aber das Programm von ZDF Neo kriegt 30% mehr Geld. Das ist genauso schlimm. Wenn das dein Take ist, mit dem du jetzt noch allen Ernst irgendwie versuchst, Punkte zu machen, dann stell dich meinetwegen neben Dave Chappelle auf die Bühne und guck den Leuten dabei zu, wie sie gelangweilt das Publikum verlassen. Mhm. Das ist nicht das, worum es jetzt geht. Und ich finde, dass du musst ins Handeln kommen und du musst anfangen von diesem merkwürdigen, wir warten darauf, dass irgendjemand kommt und uns die Nazis hier so rausholt, wie mit so, bei so einem Grabschautomaten auf dem Jahrmarkt.
Das ja, genau. der nächste Greifer wird schon
der sitzen. Der nächste Greifer sitzt dann und dann kommen die Nazis und werden hier so entfernt wie so eine Warze oder wie so ein Abszess oder sowas. Nee, Mann, der Abszess sitzt nebenan in deinem Haus oder in der Wohnung unter dir und sagt abends, ja, wieso, warum denn nicht, dass wir mal Nazis fehlen oder mal die AfD, weil es sind ja alles keine Nazis und jede Verharmlosung und jedes Schweigen macht es noch schlimmer. Ey, und wenn man jetzt anfängt, verzweifelt zu werden und wenn man denkt, oh Gott, was machen wir das? Ganz wichtig, ich habe das irgendwie, also sorry, wirklich jetzt very personal, ich bin Optimist. Ich denke immer, es wird nicht so schlimm sein und Menschen sind super anpassungsfähig und selbst in den übelsten Umständen, selbst wenn es ganz finster ist, kommen Menschen irgendwie klar. Und wenn du irgendwie aus einfachen Verhältnissen kommst oder irgendwie normal aufgewachsen bist und irgendwie zufrieden bist mit wenig, dann kann man sich an alles anpassen. Das Ding ist, viele Leute haben total Schiss und haben total Angst und haben so ein diffuses Furchtgefühl und wissen nicht, was zu tun ist und sind pessimistisch und erstarren dann und denken dann, was mache ich denn jetzt? Kann ich irgendwas falsch machen? Man macht erstmal nichts falsch, wenn man laut hörbar ist, wenn man sich meldet, wenn man seinen Missfallen ausdrückt. Man macht nichts falsch. Und es ist nicht falsch, wenn Leute auf einen reagieren und so, was sagt er denn jetzt was? Warum redet sie denn jetzt? Das ist nicht falsch. Das ist eine normale Reaktion von Leuten. Wichtig ist, dass man ausspricht, was man denkt. Und wenn man verzweifelt ist, es gibt so ein paar tolle Leute, die das alles schon durchstiegen haben. Und ich kann allen Leuten, es ist die Zeit, I know und so, aber es gibt einen wahnsinnig tollen Politikteil, es ist ein Podcast von der Zeit, von vor Weihnachten, wo der Politikwissenschaftler, ich glaube, der ist schon über 70, Herfried Münkler, der sitzt, glaube ich, selten in Talkshows und wenn, dann ist es gut und bei der Zeit sitzt er oft und das hat mich total abgeholt, vor allem deswegen, weil er, erstmal hat er wahnsinnig schlaue Erklärungen dafür gefunden, warum das alles gerade so ist, wie es ist. Ist eine Stunde, die kann man sich bequem anhören, aber er hat vor allem was ganz Tröstliches gesagt und das hat mich so ein bisschen, hat mir so ein bisschen Sicherheit gegeben oder so ein bisschen Bestätigung, die ja sehr selten ist oft. Der hat mich gesagt, wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs. Dinge verändern sich um einen herum. Dinge gehen kaputt, die man für unkaputtbar hielt. Aber wenn so ein großer Umbruch passiert, so eine Umstrukturierung von gesellschaftlichen und politischen Strukturen, dann ist das zwar oft sichtbar und man denkt, es stürzt was ein, es geht was kaputt, aber unter dem Einstürzen findet auch sehr viel Aufbau statt. Währenddessen passieren auch viele neue Dinge, die man vielleicht noch gar nicht wahrnimmt. Und das ist ein Prozess, der immer wieder stattfindet in der Menschheitsgeschichte. Und dass immer, wenn was kaputt geht, parallel
Erneuerung passiert.
Und dass es was Tröstliches ist, dass es nicht unbedingt was Schlechtes ist, was am Ende dann dabei rausbekommt. Natürlich, das nützt einem jetzt nichts, wenn man, keine Ahnung, nicht in Deutschland geboren ist und man jetzt das Gefühl hat, fuck, die Faschos, die bei 30% in Sachsen stehen, wollen mich alle abschieben und raus aus Deutschland holen. Ja, I know. Aber wenn man Angst hat, Da gibt's keinen Grund für, und auch da hat er eine tolle Erklärung. Angst ist, muss man nicht haben. Furcht ist okay, weil Furcht ist zielgerichtet und es ist die Aufgabe von Politik, Furcht in Richtungen zu richten, und Faschos richten halt die Furcht der Menschen auf Dinge, vor denen sie eigentlich gar keine Furcht haben müssen. Und das ist das, was sie so gefährlich macht und warum die Leute denken, es ist eine gute Idee.
Was das Ganze auch so gefährlich macht, ist, dass wir gerade, auch wenn es plakativ klingt, wirklich einen schwachen Bundeskanzler haben, der sich gar nicht dazu äußert und der gar nicht da irgendwie, was du gerade sagst mit der Furcht, Aufgabe der Politiker, sowas zu erklären, sowas vielleicht auch in die richtige Richtung zu lenken. Solange die Politik so schwach ist, kommen Lautsprecher aus der rechten Szene, die die Leute einfach erreichen können, weil es momentan, und das ist, glaube ich, echt ein großes Problem. Wir haben sehr merkwürdige Regierung gerade, vor allem unserem Bundeskanzler, muss ich da ansprechen. Jemanden, der einfach gerade sehen sollte, wie es gerade um dieses Land steht. Ich habe diese Neujahrsansprache gehört, das war wirklich keine gute Performance. Oder Weihnachtsansprache, weißt du, das war, ganz ehrlich, hätte ich den lieber den Text geschrieben. Ich will mich jetzt auch gar nicht darüber zu sehr aufregen. Mich nervt es auch immer, das ist immer zwei Sachen, auch wenn ich irgendwas poste, was gar nichts mit unserer Sendung zu tun hat, immer die Leute, die denken, ja, aber Böhmermann mit dem Staatsfunk und so, der mit dem Staatsfunk und so.
Alter, fick wir dich, beide, Mann, geh dich ficken, Mann. Hör auf, ja, die scheiß alte und Platte und aufzulegen, Mann, ehrlich.
Es ist die bequemste, peinlichste Platte von Leuten wahrscheinlich in meinem Alter, die nichts Besseres zu tun haben als der Staatsfunk, der Staatsfunk. Du hast alle Möglichkeiten, geh ins Internet, hör dir weiter deine Rotze an von irgendwelchen Leuten, von denen du denkst, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es gibt bestimmt auch Sachen, wo Jan und ich unterschiedlich sind, aber in den grundlegenden Sachen, wie Rassismus, Nazis und ähnlichen, haben wir eine ganz eindeutige Meinung, die nämlich beide gleich, also die wir beide gleich haben, und dazu muss ich hier auch nichts sagen oder ähnliches, aber ihr könnt einfach mal wieder aufhören im Internet, euch, es ist sowieso so lächerlich geworden. Es ist in den letzten Jahren alles so überschaubar geworden. Jeder steckt in irgendwelchen bequemen Positionen und traut sich da auch nicht mehr raus. Und leider sind es ganz oft die falschen Positionen.
Ja, wenn etwas den Menschen zugewandt ist, den Menschen und dem Leben zugewandt und der Gemeinsamkeit, dann kann man nicht viel falsch machen. Und man merkt relativ schnell, wenn etwas nicht den Menschen, der Gemeinsamkeit und dem Leben zugewandt ist. Das spürt man, da muss man gar nicht politisch sein, da spürt man, dass das nicht richtig ist. Und ich finde, dann kann man was sagen. Und was echt ein Problem ist, ist, dass in den letzten 10 Jahren den Leuten erzählt wird, ja, das ist schwarz, aber es ist in Wirklichkeit weiß. Schwarz ist schwarz, weiß ist weiß, oben ist oben, unten ist unten. Traut euren Ohren, traut euren Augen. Was ihr seht, ist die Wirklichkeit. Und wenn Leute anfangen, Dinge einem zu erklären, die nicht so sind, wie sie eigentlich scheinen, dann ist man meistens gut beraten, vielleicht selber nochmal zu überprüfen, ob das wirklich stimmt. Und zwar nicht mit irgendwelchen Sachen, die man sich aus dem Internet zusammensucht, sondern mit den eigenen Augen und Ohren und dem eigenen gesunden Menschenverstand und dem Herzen. Schwarz ist schwarz, weiß ist weiß.
Mit dem Gefühl, was hier drin ist, das betrügt dich manchmal nämlich am wenigsten von allen. Ja. Ich muss eine Sache kurz, wenn ich mal ein bisschen weiterspringen darf.
Ja? Gerne.
Die Berichterstattung Spiegel TV wollte ich noch erzählen. Oh. Habe ich mir gestern Abend zum Schlafen angeguckt. Silvester 2023, 2024 in Berlin. Nachdem es die letzten zwei Jahre angeblich, also nicht nur angeblich, sondern wirklich große Ausschreitungen beziehungsweise krasse Böllerattacken gab. Ich bin sowieso gegen Böller. Es war für Juri die schlimmste Nacht des Jahres. Der Hund ist einfach ab 14 Uhr nicht mehr draußen gewesen. Ich wollte ihm schon eine Pissente hier hinstellen, dass er in die Wohnung pissen kann. Es war wirklich anstrengend. Und dann habe ich gestern den Spiegel TV-Bericht gesehen, der komplett darauf ausgelegt war, nochmal zu zeigen, wie schlimm das hier in Berlin war. Es wurden zwei Polizeiabschnitte begleitet, es wurde die Zentrale gezeigt, die Feuerwehr, und im Endeffekt war es ein ganz normales Silvesterfest mit ein paar Assis, die gefilmt worden waren. Man sah aber dem ganzen Bericht an, die Mühe, die gemacht wurde, wirklich mit jedem Betrunkenen, der auf der Straße abgefilmt wurde, da so einen Skandal oder einen krassen Bericht zu machen, wieder so eine Kriegsberichterstattung. War es aber nicht. Berlin ist eine riesengroße Stadt, bestimmt auch mit Brandpunkten und bestimmt auch mit hohen Migrationsanteilen, und wahrscheinlich ist es da auch vielleicht gefährlicher oder das oder sonst was. Das gibt es alles, aber auch nicht in dieser Art und Weise und Berichterstattung. Ich habe selber viele Jahre in Neukölln gewohnt, ich habe in der Osserstraße gewohnt, nachdem meine Beziehung hier aus dem Arsch gegangen, in den Arsch gegangen ist, in Lichterfelde Ost, musste ich nach Neukölln damals ziehen, 2007.
Und hat das Gericht gesagt, hat er so, Beziehung ist auseinander, die Partner müssen sich jetzt bitte aufteilen, der Mann geht jetzt bitte nach Neukölln, das ist eine Auflage.
Der Mann soll erstmal wieder grounden. Der geht erstmal nach Köln. Die Frau geht nach Dahlem, der Mann geht nach Neukölln.
Im Namen des Volkes, Glock.
Habe ich da in einer Zwei-Zimmer-Wohnung 4 Jahre gewohnt. Natürlich hat sich da auch viel verändert. Und natürlich will ich es auch nicht kleinreden. Gibt es da Problemviertel. Aber das Gefühl, was einem immer wieder durch diese Berichterstattung suggeriert wird, ist, dass es da nur zu Ausschreitungen kommt und zu ähnlichen Sachen. Wenn man sich, der Bericht war richtig arm und war so gewollt. Und dann diese zynische Stimme von dem Sprecher, den ich ja eigentlich mag. Aber es war alles verschossen. Und man hat sich da auf eine Sache drauf eingeschossen.
Man hat gehofft bei Spiegel TV.
Aber man hätte auch einfach sagen sollen, am Ende, diesmal nichts los. 30 Verletzte, relativ wenig für so eine Millionenstadt wie Berlin. Wenig im Krankenhaus. Wir sind gut durchgekommen. Alles Gute bis zum nächsten Jahr. Und hätte er was Lustiges machen können. Aber man hat so gehofft, hoffentlich kommen sie gleich noch mit den Raketen und schießen die Polizei wieder ab.
Aber es ist eh das Problem bei Journalismus und gerade bei Spiegel TV, dass oft die Wirklichkeit leider die geilen Themen kaputt macht. Too much research kills the story. Man darf nicht zu viel recherchieren, weil irgendwann kommt man drauf, dass vielleicht doch kein Thema ist. Und das ist natürlich dann peinlich, wenn man schon mit 70 Kamerateams darauf wartet, dass irgendwie ein Abu Shaka sich die Hand absprengt oder so in Berlin und man dann wieder auf irgendwie Gerichtsfluren rumlagern kann. Tat mir auch leid für die CDU. Also ich hätte Friedrich Merz gewünscht und den Gitta Connemann und irgendwie Carsten Linnemann und diesen ganzen Leuten, die irgendwie ihren Twitter-Account zu ihrer politischen Agenda eleviert haben, dass das irgendwie mehr los ist und man dann sagen kann, ja, die kleinen Paschas haben irgendwie sich gegenseitig mit China-Böllern beworfen und die müssen alle jetzt raus, remigriert werden. Aber es hat leider nicht, da sind, siehst du, so unzuverlässig sind die Ausländer nämlich. Die hören nicht mal darauf, was die CDU sich wünscht. Und Spiegel TV.
Ich habe noch zwei kleine konservative Themen für dich.
Endlich, worum geht's denn? Beschneidung ja oder nein?
Nein, also mich haben mehrere Leute über die Feiertage jetzt angeschrieben und mir einen Link geschickt. Hier, nächste Geburtstagsgeschenk für Jan musst du organisieren, musst du ihm kaufen. Und zwar wird jetzt gerade von Bushido wieder eine goldene Platte versteigert. Und zwar diesmal die Vendetta. Die Vendetta wird versteigert.
Vianetta will ich nehmen. Riesen Vianetta.
Habe ich auch gedacht schon. Die Vianetta. Oh, habe ich geliebt, das Eis.
Ey, da gab's noch, gab's nicht diesen diesen legendären Clip von Anna Maria und Bushido, wo Bushido sich Vianetta kauft und Anna Maria einen Haps abhaben möchte und Bushido wirklich auf einmal komplett in Konfro-Modus ist und du denkst, er sitzt mit Arafat im Gerichtssaal, weil er nichts weil er möchte nichts abgeben von seinem Vianetta-Stück. Das ist, ob das daher kommt, Vianetta, ob das irgendwie...
Das die, auf die Platte deswegen, weil das sein Lieblingseis ist und gar nichts zu tun hat.
Also was
auf
ich,
alle Fälle...
Ich würde mich nicht drüber freuen, weil ich habe gehört, die erste Platte von Arafat, also von der vom Bordstein zur Skyline, das erste Ding, also das, die Legende, diese goldene Platte, die versteigert wurde vor unserem Weihnachtszirkus, nach der wir unseren Spendenbetrag bemessen haben, wurde für 16.600, die ist bei Farid Bang aufgetaucht. Also Farid Bang hat die wohl bekommen und dann habe ich aber gerüchteweise gehört, dass die dann weiterverkauft wurde an Smudo von den Fantastischen Vier.
Aber was will der denn damit?
Ja, und dass Deutschrapper sich untereinander dieses Ding als Trophäe hin und her verkaufen, so als Game, dass es irgendwie so ein Game ist. Und da habe ich dann gedacht, irgendwie ist das doch scheiße, so ein Ding, das muss doch nicht sein. So eine Platte ist doch irgendwie, was ist das für ein billiges Ding? Will ich nicht haben, sowas. Finde ich kacke.
Finde ich irgendwie auch kacke.
Dass die Rapper sich dann zeigen, ey, guck mal, ich hab das untereinander. Ich hab das Gerücht gehört, dass das bei irgendeinem krassen Rapper zu Hause sein soll. Und dass sie sich dann geil fühlen, wenn sie die Platte haben und so. Ist für mich nichts wert, das Ding.
Ich habe mir Sidos Weihnachtsshow angeguckt in der Columbia-Halle. Der spielt jedes Jahr 10-mal in der Columbia-Halle. Also dieses Jahr hat er, glaube ich, 10-mal gespielt, 10 Auftritte. Und einer wurde auf YouTube übertragen. Den kann man sich dann noch angucken. Und ey, Sido, ne, ist echt eine Berliner Urgestalt inzwischen und so, ne? Aber auch so breit auf der Bühne, dann kommt so ein kleines Mädchen auf die Bühne, höchstens 10 Jahre. Das ist jetzt politisch komplett unkorrekt, was ich erzähle. Aber es ist gar nicht so böse gemeint in dem Akt, weil er war schon breit. Das Mädchen kommt und einer aus dem Publikum brüllt, Arschfick-Song, rapp mal den Arschfick-Song. Und dann die anderen buhen dann so, weil es so daneben ist. Und dann haut er dem Mädchen auf die Schulter und meint, ach, die Sido-Fan, die kennen den Arschfick-Song. und ich sitze dann und denke so, oh Mann, ey. Und er meint es aber, um ihn mal freizumachen, das war jetzt auch wirklich, glaube ich, die letzte Show von allen und irgendwann ist er auch vielleicht alles und es ist ja auch alles, da trifft sich ja wirklich jedes Berliner Geklüngel, verschiedene soziale, finde ich auch geil, muss ich sagen, irgendwie ist der Nummer hier in Berlin eine wichtige Nummer, der Spruch jetzt, egal, darum geht's jetzt auch gar nicht, ich will damit nur sagen, da passieren viele so Sachen, wo man so denkt, oh, trotzdem verzeiht man ihm das, weil man weiß, dass es nicht so gemeint ist oder weil er sonst was ist und weil er einfach auch ein bisschen in Berlin unantastbar geworden ist.
Er ist wie Harald Junke im Grunde genommen.
Ein bisschen ist er so ein Harald Junke.
Frank Zander, Harald Junke, Sido, Kurt Krömer. Das ist Berlin.
Ja, ein bisschen ist es tatsächlich so. Genau, das war das eine. Wie komme ich da jetzt drauf?
Und dann, danke fürs Angebot. Genau. Und die Platte bitte nicht. Möchte ich nicht haben, bitte. Nee.
Und dann habe ich mit einem Freund von mir, der noch nicht Kevin, der meinte so, lass mal eine alte Bushido hören, der war doch früher richtig geil. Und dann setzen wir im Auto und legen Elektro-Ghetto von Bushido auf. Das erste, ich habe seit 15 Jahren Elektro-Ghetto.
Was hast du dabei getrunken? Hast du von der Tankstelle noch was geholt, vorher zu trinken?
Energy Drink.
Okay.
Energy Drink.
Welchen denn?
Monster. Einen großen Monster. 2 Liter Monster. Monster in der Faxedose. Guter Titel für die Sendung.
Alles klar, ich hab's direkt aufgeschrieben. Monster in der Faxedose.
Und dann kommt der vierte Song und der heißt Gangbang. Und ich mach das jetzt, ich weiß, wie eine Familiensendung. Und dann, wir beide, so Typen, die so sitzen, so 50-Jährige im Auto, Fenster runter, und er rappt, ein Schwanz in den Arsch, ein Schwanz im Mund, ein Schwanz in die Punkt, 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 heute wird richtig gebumst. Es ist Gangbang-Time. Und das ist der Refrain vom Song. Und wir sitzen da und gucken uns so an und sagen, Kevin, man muss voll lachen. Und mir so, oh Alter, ey, voll peinlich an der Ampel, sofort wieder ausgemacht. Und so auch so, ganz ehrlich, ich glaube, wenn man sich mit der Hip-Hop-Szene Nullerjahre, dem aufkommenden Sexismus, der da drin steckte, wo ich auch der Meinung bin, dass deine Vogue-Szene sich zu wenig gegen gewehrt hat, weil gegen alles wird gekämpft, aber bei den Hippern hat man gesagt, come on, das ist frei, das ist divers, aber das ist feministisch.
Aber
es ist
auch jetzt so, wenn einer mal so einen harten Rechtsausfall hat und sagt, ja, aber AfD gar nicht so schlecht, weil ich bin ein autoritärer Typ und ich finde es geil, wenn mit harter Hand durchregiert wird, tut sich Hip-Hop-Deutschland, ne, diese ganzen Gymnasiasten aus der
sehr
Vorstadt,
schwer, den zu kritisieren.
Ja, und tun sich wahnsinnig schwer zu sagen, ja, auch so Sexismus und dies, ja, aber man muss überlegen, also ich muss mich entscheiden. Entweder ich kritisiere den Sexismus oder ich feiere es irgendwie ab, dass er irgendwie alle Klassenstrukturen überwindet und hier einfach so die Straße irgendwie spricht und im Mainstream landet. Eins von beiden kann ich nur. Ich kann das nicht irgendwie ambivalent finden. Geht nicht.
Ich finde nämlich da das Gleichgewicht zwischen Leute anklagen, die noch nicht gendern oder nicht gendern oder es vergessen oder was auch immer, und Rappern, die seit wirklich eine ganze Karriere darauf aufgebaut haben, dass Frauen alles Fotzen sind in ihrer Welt, ne? Da ist das Gleichgewicht manchmal nicht ganz hergestellt
Bushido
worden.
Bushido gendert auf jeden Fall auch nicht in seinen Texten. Zumindest nicht in den frühen Nullerjahren.
Nee, aber er gendert jetzt, weil er jetzt auch weiß, dass das, also er bei Bushido weiß er, er gendert nicht aus Respekt vor der Frau, sondern weil es jetzt einfach,
nee,
so
weil
er
sonst einfach Ärger bekriegt, es einfach in die Fresse von Anna-Maria und den ganzen Kindern.
Nicht nur der Frau, also generell vor diversen Menschen, meine ich natürlich. Jan, wir sind schon wieder richtig in Fahrt hier.
Jetzt könnte ich eigentlich noch stundenlang weitermachen, aber es geht nicht, weil die Stadt wartet auf mich. Ich habe FOMO. Ich habe jetzt noch einiges vor. Soll ich mal kurz mein Programm der nächsten Tage verraten?
Werde ich neidisch, auch wenn ich selber gerade da war. Aber
heute, pass auf, heute ist Sweeney Todd. Heute ist Sweeney Todd mit Josh Groban auf jeden Fall noch angucken. Dann heute Abend, Samstag noch mit Andrew Reynolds und Josh Gad, Gutenberg, The Musical.
Da wollte ich letztes Mal hin. Das soll so gut sein.
Ja, morgen bin ich bei Seth Meyers und John Oliver.
Gutenberg, wirst du, also jeder, der da war, ne, hat mir erzählt, du musst dahin, ich hab's aus zeitlichen Gründen nicht hinkriegt, muss momentan das absolut Beste sein, was du angucken kannst, dann kommen.
Und ich will mir noch Appropriate angucken mit Laura Paulsen, ist ein Theaterstück, leider habe ich Danny DeVito verpasst. Für mich ist es Fortbildung. Ich grüße an dieser Stelle mal meine zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Bei der Summe, die ich beim Finanzamt einfahre, habe ich mehrere Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die ganze Spotify-Kohle und so. Aber ich wollte mal sagen, ich mache hier auch viel Business. Also ich würde gern ein Teil würde ich gerne absetzen. Und das mit dem Townhouse, also mein Townhouse, wo ich jetzt gleich, ich gehe mal runter jetzt gleich und guck mal, was unten los ist. Ich habe so ein kleines Ladenlokal eingerichtet, damit, falls das Finanzamt kontrollieren kommt, ob es wirklich eine Business-Immobilie ist und nicht einfach ein privates Steuerscheme von mir, damit ich sagen kann, ja, unten ist Business drin.
Coffeeshop kommt da rein.
Ja, also ist auf jeden Fall
drauf, dass alles legalisiert ist.
Ist auf jeden Fall, für mich ist das eine Fortbildung und ich finde es wirklich echt scheiße, dass in unserem Beruf sowas nicht absetzbar ist. Jeder fucking Zahnarzt kann irgendwie den Lesezirkel absetzen und kann Kosten sparen. Und wenn ich mal einfach mal nach New York fliege, um hier eine geile Zeit zu haben, aber auch viel zu lernen. Wie Thomas Gottschalk, der hat auch seinen Aufenthalt in Malibu jahrzehntelang von der Steuer absetzen können. Weil er hat gesagt immer, ja, ich habe jetzt irgendwie Led Zeppelin geguckt und dann kann ich bei Wetten, dass davon erzählen, steuerlich absetzbar. Ist Fortbildung.
Ja, ne?
Ist Fortbildung. Es ist wie Fachliteratur.
Ich frage mich immer, wie die das gemacht haben damit. Auch Grönemeyer, der hat auch ein Haus in London, aber die haben ja alle so viel Geld, ne?
Ja, wir haben ja das Geld nicht. Ist auch, ey, wenn ich das auch wieder, hört mal bitte auf mit dem Spekulieren darüber, was Olli und ich verdienen. Wir verdienen, was für Summen kursieren bei mir gerade. Ich verdiene wesentlich mehr. Also jetzt, also auf jeden Fall verdiene ich mehr Geld, als ihr glaubt, dass ich bekomme. Ich verdiene viel mehr Geld.
Ich verdiene mit meinem privaten Job, also jetzt abgesehen, das Podcast ist ja, ich habe ja noch eine richtige Anstellung. Dabei halte ich die Fresse, auch ein gutes Geld. Ich würde jetzt nicht sagen mehr als hier, aber ich sag mal, ich könnte eigentlich auch davon gut leben und könnte das hier alles einfach
fallen lassen. Was wir sagen wollen, also euch, den Hatern da draußen, aber auch Spotify, wir müssen das alles hier nicht machen. Es geht uns nicht um Geld, es geht uns nicht um Aufmerksamkeit, davon haben wir weiß Gott genug. Wir machen es einfach als Dienst an der Menschheit. Im Grunde genommen.
Und wenn euch das nicht gefällt, wir müssen das auch nicht machen. Nee. Ey, wenn es euch nicht gefällt, wir können auch aufhören, ne? Wenn das jetzt, wenn das hier alles so scheiße ist, ne? Dann können wir auch einfach aufhören. Ja. Und dann guck dir mal. Das ist so wie mein Uropa damals. Du wirst noch gucken, wenn ich mal nicht mehr bin. Hat er mal gesagt.
Und dann ist er, dann war er weg und hast du aber gar nicht geguckt.
Dann habe ich gar nicht mehr geguckt. Na, dann musste ich irgendwo anders hingucken. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr immer noch dabei seid. Komm, lasst uns versuchen, ein schönes Jahr zusammen zu kreieren. Mit allen Schattenseiten auch und hier eine stabile Leitung zu behalten.
Und wir, Olli und ich, wir versprechen euch, wir liefern in diesem Jahr künstlerisch ab. Olli hat eine Tour am Start. Ich mache das jetzt mal für dich als Freund. Du hast ein Album, was rauskommt am 9.2. Hier kommt jede Woche, werde ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles noch scheren und teilen soll. Hier kommen Videos raus am laufenden Band. Olli ist wie, wie im Grunde die Schokoladenfabrik von Charlie und die Schokoladenfabrik, nur dass da Musik und Kunst am anderen Ende rauskommt. Nächste Woche Freitag habe ich meinen großen, mein großes Debüt.
19.1. geht's
19.1. los. Das Grundgesetz der Tiere. Ich spreche die Giraffe, Miguel spricht den Schmutzgeier.
Karo. Und die heißt Klaus, die Giraffe, oder?
Ja, und weißt du, wie ich mich ärgere, Jan? Dass mir kein anderer Name eingefallen ist, Alter. Ich, weil ich den Manager, das war eine Improvisation, da ist mir kein geilerer Name eingefallen.
Komm da auf. Ich gebe dir jetzt mal kurz einen Tipp, das machen wir auch offiziell, wenn wir bei der gläserne Podcast sind. Du lässt Klaus jetzt mal ein paar Wochen nochmal einschläfern.
Auf jeden
Fall. Und dann kommt er mit dem Imagewechsel wieder und mit dem neuen Namen.
Ja, würde ich auch sagen, mich hat auch genervt.
Aber erstmal musst du ihn jetzt kurz vergessen.
Es tut mir leid, aber jetzt hat er Sebastian Kohn, der diese tolle Animation macht immer. Jetzt hat er aber den blauen Klaus als Animation gemacht. Das tat mir so leid. Ich würde sagen, ich mache den Klaus...
Alles durcheinander.
Ja, aber weil mir ist nichts Besseres eingefallen, aber mir macht das so Spaß mit dem Manager. Das macht so Spaß. Ja, kommt auch wieder. Aber der heißt weiterhin
Klaus. Ich finde mich das auch gut, weil das ist mein Typ, mit dem kann ich auch mal hier über meine wirkliche Meinung reden. Ne? Nicht wie mit so einem Systemling wie die.
Aber es ist wichtig, dass wir...
Klaus spricht meine Sprache.
Ja, es ist wichtig, dass wir den Druck hier im Podcast loslassen. Nicht, dass eines Tages heißt, Olli Schulz auch in der Villa in Potsdam irgendwie mit aufgetaucht. Einfach, er hat Pizza vorbeigebracht, ist er geblieben, weil er die Themen interessant fand. Und deswegen lassen wir den Druck hier raus. Das ist wichtig, aber ich tat mir leid, dass ich den auch Klaus genannt habe. Aus Versehen. Ich habe schon versucht mit dem Nachnamen. Ich habe den jetzt Rennebeck Bergmann genannt. Weil damit die Leute nicht wissen, wie er wirklich heißt. Und ich muss auch sehen, da muss ich mich auch nochmal entschuldigen, nachdem ich mir das halb einfallen lassen, muss ich mich bei meinem echten Manager nochmal melden und sagen, ey, pass mal auf, Manager, du bist gar nicht gemeint. Weil ich wollte ihn ja auch nicht, der ist ja ein super Typ, der hat mit meinem echten Manager...
Obwohl, ich finde schon, dass der sehr viel Ähnlichkeit in den Aussagen ist.
Kein bisschen, Mann.
Also ich finde total...
Nein, das tat mir dann so leid, weil kommt nicht aus einer Not heraus. Ich fand es einfach nur lustig mit jemandem. Ja, jetzt heißt die auf jeden Fall Klaus. Scheiße, peinlich, Alter, voll die Amateure. Nee,
Jan, erinnere dich dran, am Anfang von der Yoga-Lehrerin, da waren die Namen auch noch nicht richtig gesetzt für die Hauptcharaktere. Und da haben wir auch eine Zeit lang rum experimentiert und trotzdem haben die Leute es gefressen. Und bei Klaus wird es auch so laufen, keine Sorge. Ist.
Die Leute haben Hitler gewählt, wenn man das nur alles penetriert.
Dann werden die auch mit Klaus klarkommen.
So, das ist ein schönes Schlusswort. Die Sendung heute heißt Monster in der Faxedose. 2024 wird das Jahr der großen Kunst. Wir liefern ab, nicht nur hier bei Spotify, sondern auch auf unseren zweiten und dritten
Bildungswegen.
Businesswegen. Und wir hoffen, ihr bleibt dabei. Und wenn nicht, ist auch egal. Weil ist egal, am Ende ist alles egal. Nee,
ist nicht egal. Komm, wir gehen. Wir haben zusammen den Scheißweg, wir sind zusammen losgelaufen. Die Stiefel
sind durchgehend. Wir haben den Scheiß losgetreten gemeinsam. Jetzt fressen wir die Suppe, die wir uns eingebrockt haben, auch gemeinsam auf.
Wir zerstören den Spirit auch gemeinsam. Also, aber das Zeichen geben wir euch rechtzeitig. Liebe Leute, wirklich, habt einen schönen Jahresanfang. Danke fürs Zuhören. Ab jetzt sind wir wieder regelmäßig da. Macht's gut.
Bleibt gesund, geht zur Vorsorge und jetzt mal schön rauf auf den Stepper. Einfach mal auf den Stepper rauf, weil ihr habt euch gedacht...
Oder noch ein bisschen kuscheln.
Ja, aber ihr habt euch gedacht, weil ey, alle machen jetzt Sport am Anfang. Ich mach's nicht, ich bin gegen den Stromschwimmer. Aber jetzt werden die Fitnessstudios langsam wieder leerer. Heute ist der 14. Allmählich geht's wieder im McFit. Und jetzt mal rauf auf den Stepper, zack, 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 zack und los geht's.
Und nächsten Mittwoch schon bei Boomer Cringe wird endlich die Frage gelöst, was für eine Arbeitsplatte habe ich mir geholt?
Jan, da kommen die Haushaltsthemen.
Der Cliffhanger.
Da kommen die Haushaltsthemen. Ich bin total gespannt. Wir hören uns am Mittwoch wieder bei Fest und Flauschig hier bei Spotify.
Tschüss.